Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 142 und heute ist wieder so ein schöner Update-Podcast. Es ist alles dabei, meine OP, Nils Training für den Marathon in vollem Fokus, würde ich jetzt sagen. Also da geht's richtig ab, hört ihr rein. Und wir haben natürlich nochmal über alles geredet. Hört's euch einfach an, unsere Empfehlung, ein schöner Longrun-Podcast wieder. Jetzt geht an die 2 Stunden und deswegen starten wir einfach direkt rein, Nils, komm.
Sommerloch-Podcast.
Sommerloch? Du hast gesagt, es gibt kein Sommerloch.
Ein kleines Sommerloch ist gerade da. Aufatmen. Ja.
Aufatmen.
Egal.
Rein da.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Nils muss direkt hier, der macht Druck. Wir können nicht mehr vorher ein bisschen quatschen. Wir müssen sofort mit dem Podcast starten. Nils hat heute richtig mal einen Arbeitstag.
Freaky Friday.
Legst du dir immer alle Termine auf den Freitag, oder was?
Nee.
Was nee, so, irgendwie bis Ende der Woche, ich bin so busy und so. Nee, Freitag, geht gar nicht, so, gar keine Zeit.
Und dann merke ich, dass am Freitag alles voll ist. Nee, tatsächlich sind gerade die Tage voll. Ich weiß gar nicht warum, aber immer noch so ein bisschen.
Eigentlich ist doch Sommerloch.
Ja, aber halt auch kurz vor den Sommerferien. Wir haben ja dieses Jahr erst ganz Spätferien.
Und aber als Coach ist doch fast alles, du hast da jetzt mal, kannst du mal durchatmen.
Coach und Papa. Und Papa ist gerade super busy.
I see. Fußball-Feriencamp und so.
Ja, das dauert. Wir haben ja noch gar keine Ferien. Ferien gehen tatsächlich erst nächste Woche los. Aber man merkt auch bei dem Kleinen, dass der jetzt auch ferienreif ist. Der hat nicht mehr so richtig brennt, tut er gerade nicht mehr. So das erste Mal, dass er keinen Bock mehr hat auf Schule. Und dementsprechend ist es dann häufig so, oh Papi, kannst du mich schon um 13 Uhr abholen? Und da ja eine meiner großen Schwächen ist, Nein zu sagen, ist da dann immer die, ja, ich habe aber dann noch das und das und das und das. Und dann ist halt oftmals ein Call wirklich vom Fußballplatz aus oder halt, was auch nicht ganz so einfach ist, wenn er dann in seinem Kinderzimmer ist, aber dann doch irgendwie immer ins Arbeitszimmer reinrennt oder so. Das macht das Ganze nicht einfacher. Und tatsächlich dieses Zeitfenster von 1 bis 3, das fehlt einem halt einfach. Also es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du den Kleinen schon um 1 abholst, was dann auch nochmal verbunden ist mit Mittagessen machen oder bei mir Schande auf mein Haupt essen gehen. Also ich versuche schon, das zumindest Hälfte zu machen, aber ich bin ja kein großer Chef de Cuisine. Deswegen ist dann die Versuchung doch immer irgendwie groß, ach komm, wir essen hier nochmal eine Kleinigkeit oder da nochmal eine Kleinigkeit. Aber diese 2 Stunden, das merkt man dann schon und da wird man dann auch immer wieder in die Realität zurückgeholt, haben wir ja schon oft drüber geredet, aber so dieses Job, Familie und Sport, gerade Langdistanztraining zu kombinieren, das ist schon einfach echt eine riesengroße Herausforderung, muss man einfach sagen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich nur laufe momentan, wo du natürlich sehr neidisch bist.
Ah, und wie? Aber wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen. Ich habe jetzt noch eine Woche Krücken. Ich hatte ja am
letzte Woche, heute vor einer Woche.
Die OP. Also jetzt bin ich quasi, ach du ja, jetzt bin ich gerade aus dem OP rausgekommen quasi. Also ich bin jetzt exakt eine Woche am Fuß operiert. Der Best Case ist zum Glück eingetreten. Also es musste nichts an Knorpel irgendwie noch aufgebracht werden oder so, sondern nur einmal diese Kalkablagerung entfernt werden. Der Knorpel wurde geglättet und es war noch so ein Kalkablagerungsstück oder so ein Ding frei im Gelenkkörper drin, was entfernt werden musste, was auch noch sehr gut war, dass das gesehen wurde, weil sowas verursacht ja auch dann immer schön Schäden am Knorpel, wenn da irgendwas rumschwirrt. Und ich muss sagen, das ist richtig geil gelaufen. Also ich hatte irgendwie kaum Schmerzen am ersten Tag so ganz leicht und jetzt vergesse ich schon immer irgendwie die Ibus zu nehmen und muss aufpassen, dass ich mit den Krücken das richtige Bein entlaste, weil ich es wie gesagt kaum merke und ich habe echt nur so eine ganz leichte Schwellung noch. Also alles super gut gelaufen. Und Empfehlung ist jetzt, die ersten 2 Wochen 10 bis 20 Kilo Belastung nur, also eben an Krücken und dann nach 2 Wochen darf ich wieder anfangen, ohne Krücken zu gehen. Und dann bin ich mal gespannt, wann ich wieder, muss jetzt am Montag oder Dienstag zum Fäden ziehen und was dann der Orthopäde sagt, wie ich mit Sport wieder anfangen kann. Das weiß ich noch nicht, aber also wenn man das so erstmal so liest, es hört sich ja, hat 2 Wochen nur raus und so und die Fitness war ja ganz gut. Ich habe dann schon so überlegt, so ja, Berlin, vielleicht schaffst du das schon noch. Und dann habe ich aber auch so gedacht, so ja, das ist ein Marathon, du Idiot. Also das macht wirklich gar keinen Sinn. Und dann war bei mir so, ja, aber vielleicht, wenn ich bis dahin wieder gut laufen kann, kann ich ja so 10, 15 oder 20 mitlaufen und gehe dann raus, so einfach für die Stimmung und tu so, als wenn ich euch pace oder so. Das muss ich mir nochmal überlegen. Aber ich glaube, selbst das könnte ein Problem werden, wenn es dann zu gut läuft und man sich einfach geil sagen, fühlt, also, dass man dann doch irgendwie überzieht.
Du und rausgehen, das ja, ist das ja. Da.
Ja. Das, aber das, das sind meine Gedanken schon wieder. Also ja, war genau die richtige Entscheidung, das jetzt irgendwie schnell, also schnell es geht, machen zu lassen. Es war echt jetzt von Diagnose bis OP rucki zucki, weil zum Glück so ein OP-Termin da irgendwo frei geworden ist. Und den habe ich mir direkt gekrallt und habe gesagt, los geht's. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
Und an dieser Stelle natürlich auch nochmal wahrscheinlich Kudos an Strati, der ja so ein klein bisschen mit seinem Netzwerk geholfen hat. Und das ist ja das, was wir schon so ganz oft gesagt haben, was halt einfach wirklich Gold wert ist, wenn man Leute um sich rum hat, die einem helfen können, was halt auch so Ärzte, Physiotherapeuten, Osteopathen. Klar, dass du jetzt einen OP-Termin direkt bekommen hast, das hängt mit Sicherheit auch ein bisschen mit dem Sommerloch vielleicht zusammen. Dann fallen ja doch öfter mal irgendwelche OPs aus, weil Leute dann doch vielleicht in die Ferien fahren oder das dann doch irgendwie schieben, weil sie den Sommer noch ohne Krücken verbringen wollen, nochmal 2-3 Wochen, ob das dann schlau ist. Sei dahingestellt, aber generell Leute um sich herum zu haben, die einem helfen können mit einem medizinischen Netzwerk, das hört sich jetzt sehr verfänglich auch an, dieses Wort medizinische Netzwerk, aber wir meinen das jetzt natürlich, ja, komme ich jetzt natürlich auch ein bisschen drauf, weil gestern ja wieder die kenianische Weltrekordhalterin im Marathon hops genommen wurde und das ja wirklich wieder mal für ein Riesenaufsehen gesorgt hat, weil halt einfach die Summen der positiven Dopingbefunde in Kenia sich halt einfach so krass anhäufen und Ralf Scholt da ja gestern auch oder heute auf Instagram, ich weiß es gar nicht, gestern Abend habe ich es gesehen, einen ganz spannenden Beitrag zu kommentiert hat quasi, dass das natürlich irgendwie durch den Laufsport auch befeuert wird. Das sind absolute Superstars, die Veranstalter der Marathons, der großen Stadtmarathons zahlen viel Geld, Weltrekorde werden entsprechend honoriert von der Industrie und auch von den Veranstaltern und irgendwie guckt man da so halb weg, wenn halt andauernd irgendwelche Athleten aus Kenia hops genommen werden, aber das ist natürlich wirklich, es ist halt einfach brutal, was da abgeht. Aber da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so abschweifen, wir waren ja positiv, aber bei dem Wort medizinisches Netzwerk ist mir dann leider auch diese Assoziation gekommen und so war das überhaupt nicht gemeint, ganz im Gegenteil, sondern wirklich halt auch im positiven Sinne, dass man halt einfach an Operateure gelangt, die halt einfach wirklich wissen, was sie machen und da ist halt einfach ein Unterschied, ob man mit Ärzten zu tun hat, die aus dem Sport kommen oder die ein Verständnis für den Sport haben, als denen, die dann halt einfach noch oldschool an die Sache rangehen, denn das hast du ja auch gesagt, ich glaube, was wirklich so eine medizinische Revolution oder Umdenken oder auch neueste Erkenntnisse. Was tatsächlich ja momentan anders ist, ist, dass man so schnell wie möglich nach so einer OP eigentlich wieder Sport macht. Ich meine, früher war das wirklich so, wenn du eine Sache hattest wie du jetzt, klar, Sprunggelenk mag das eine sein, aber da hat man halt gesagt 4 bis 5 Wochen Pause. Und heute ist es ja so, du hast es eben erzählt, du hast das erste Rezept bekommen und das musste innerhalb von einer Woche eingelöst werden. Natürlich geht es da primär um Lymphdrainage, aber auch da gerätst du dann ja an Leute, die dann sagen, nee, so schnell wie möglich halt wieder belasten und Teilbelastung, weil man halt einfach gemerkt hat, dass wirklich dieses in Bewegung bleiben deutlich besser für den Körper ist als halt Ruhe. Ruhe ist halt wirklich Gift. Und insofern muss man sagen, ist das schon gut, dass du da halt auch so schnell an Leute geraten bist, die dir halt einfach extrem helfen können.
Ja, das ist krass. Also das hast du absolut recht. Also da muss ich wirklich, Strati habe ich ihm auch schon gesagt, öfter Kudos gegeben und halt dann Dr. Schmeling, der Orthopäde, wo ich war, selber Radfahrer, der fährt so krasse Ultrarennen auch mit 1000 Kilometer und sowas. Also das ist dann auch genau die Leute, die du brauchst bei solchen Sachen, die das dann auch einschätzen können, auch wenn du denen von deinem Sport erzählst, die das nachvollziehen können und auch genau wissen, okay, was ist jetzt dann da wahrscheinlich die beste Behandlungsmethode und können wir noch irgendwie das hinauszögern oder müssen was machen und macht Sinn, das direkt zu machen und man hat da, also, wenn du weißt, der fährt auch sau viel Rad und gibt dir eine Diagnose, dann ist auch so im Kopf irgendwie es anders, ne? Und,
ja, voll.
Der ist dann super gut verletzt mit den Radiologen nebenan, der Dr. Hammesfahr, der dann, wo ich dann direkt hin bin, der fährt auch Rad. Und da bist du dann irgendwie, der empfiehlt dir dann einen Operateur und vernetzt das weiter. Und so ist es halt einfach, ja, das ist, habe ich mal wieder gemerkt, dass es krass ist. A, klar, dass du einmal weißt, wo du hingehen musst, aber auch, wie wichtig ist, dass es gute Ärzte sind, die untereinander gut vernetzt sind und auch dann sich da auskennen und wissen, was sie machen. Und das ist einfach, das ist einfach krass. Also das ist, wie gut das jetzt lief und Da bin ich mega happy drüber, weil ich habe es ja irgendwie so ein bisschen ganz am Anfang, als es passiert ist, dieses typische, ja, wird schon, und ich habe es ja abklären lassen, es war Geröll nicht, Schwellung ist super schnell zurückgegangen, damals dieses ursprüngliche Ding, aber dass ich dann in Frankfurt, wo ich nochmal umgeknickt bin, danach dann einfach es habe schleifen lassen, obwohl ich es vielleicht noch leicht gemerkt habe und nicht einfach gesagt, okay, ich lasse es jetzt nochmal zur Sicherheit abklären, das war halt irgendwie dumm, und das dann halt jetzt erst zu merken. Hätte ich es damals gemacht, wäre wahrscheinlich, okay, wir machen einmal irgendwie Pause, entlasten mal kurz eine Woche oder so, und es wäre wahrscheinlich wieder alles in Ordnung gewesen. Und so ist es jetzt halt dann in der OP geendet am Ende, was ja nie geil ist. Also das willst du ja am Ende nicht, auch wenn es jetzt bei mir, wie es aussieht, das weiß man jetzt auch noch nicht, ne? Aber erstmal ganz gut aussieht, wenn ich wirklich nur so 2 Wochen ganz raus bin mit Entlasten und dann wieder schon mal gehen kann und vielleicht dann auch schnell wieder irgendwie aufs Rad komme. Aber ja, das ist eine OP mit Vollnarkose und so, ist nie geil.
Nee, überhaupt nicht. Und was man halt auch wirklich nicht unterschätzen darf, ist auch, wie die Ärzte einem entgegenkommen. Also du hast es gerade gesagt, die dann halt extrem positiv sind. Das hatte ich jetzt auch gerade bei einer Athletin, die eigentlich in Rot starten wollte, dann aber aufgrund eines Ermüdungsbruchs nicht konnte. Und die habe ich dann zum Dr. Uli Nieper in München geschickt, der ja auch selbst im Amateurbereich Weltklasse Athlet war, muss man wirklich so sagen. Ich glaube, er hat auf Hawaii sogar seine Altersklasse mal gewonnen. Und das ist ja auch so die erste Generation, das muss man sich halt auch mal so ein bisschen vor Augen halten. Vor 20 Jahren hast du halt noch keine Ärzte gehabt, die schon Triathlon gemacht haben. Mhm. Weil da der Triathlonsport noch so neu war, dass die halt einfach, die haben dann vielleicht im Studium angefangen, wie halt solche Leute wie Uli oder Klaus Pöttgen oder Dr. Rainer Müller-Hörner oder so, die dann halt in den 90ern Medizin studiert haben. Aber das sind halt jetzt die, die praktizieren und die jetzt auch schon Erfahrung haben. Und in dem konkreten Fall war es halt wirklich so, da kannst du dann halt auch mit einem Ermüdungsbruch an Ärzte geraten, die sagen, naja, warum machen sie auch Triathlon oder Ultrarunning, warum machen sie so einen Scheiß, ist ja klar, dass sie auseinanderfliegen. Oder du hast halt Ärzte, die dir halt entgegenkommen und sagen, ja, passiert, das gehört dazu, auch wenn es natürlich nie gut ist und auch gerade als Trainer man sich dann immer hinterfragt, wie konnte mir das passieren, aber die dann sofort nach einer Alternative gucken und die dann vielleicht sagen, ja, du, Rot, das wird mit Sicherheit nichts werden. Ja. Aber was haben wir denn noch für Rennen im August und September? Und das ist natürlich eine Perspektive für Athleten, egal ob Profiathlet oder Amateurathlet, weil in der Situation, in der du drin steckst, du hast viel investiert und auf einmal wird dir dann dieser Traum quasi genommen, dann ist natürlich erstmal große Frustration angesagt. Und wenn du dann halt Ärzte hast, die dann mit dem Hammer noch draufhauen, dann denkt man natürlich relativ schnell, ach, den Scheiß lasse ich bleiben. Wenn du dann aber natürlich Arzt, Ärztin hast, die dir halt ein positives Signal geben und die sagen, ja, das Ding ist jetzt vorbei, aber es kommen ja noch Rennen danach, dann ist es natürlich eine komplett andere Herangehensweise. Und
ja, und auch so dieser Ausblick, so, ne, ja,
genau.
Das ist jetzt kaputt, ist halt so, genau, müssen genau. Wir ran oder ich empfehle dir, dass du es operieren lässt, weil es wird nicht besser und irgendwie der Knorpel wird, du willst ja auch später noch rennen, gerade in jetzt in meinem Alter zum Beispiel in dem Fall, müssen wir einmal in Anführungsstrichen sanieren, wieder aufbauen, gucken, dass man dann gut Physio macht und dann geht's weiter halt. Und
ja.
Dann bist du ja auch sofort mit so einer Diagnose, wo du erstmal denkst, oh nee, Mist, kann ich überhaupt nochmal wieder, also das war ja auch mein erster Gedanke, wo ich dann die Diagnose gesehen habe, so ja, ah, das sieht nicht gut aus und da der Knorpel schon ein bisschen und hier im Knochen sieht man schon was und so. Kann ich überhaupt wieder vernünftig irgendwann mal Marathon rennen oder ist der Knorpel schon kaputt, komplett kaputt? Bis hin dann so, ja, müssen wir machen, sanieren, weil du willst ja später auch nochmal wieder rennen. Und wenn du das dann so hörst, dann bist du ja vom Mindset in einer komplett anderen Welt wieder komplett. Einfach, als wenn ja. Du da dann an einen gerätst, der dann sagt so, ja, Iron Man, wieso machen sie denn so ein Blödsinn? Ist doch klar, dass das kaputt geht.
Ja, es ist ja, tatsächlich Logo. So. Und das ist ja auch das, was auch so faszinierend ist, wenn du dir die Weltklasse-Athleten anguckst, also wer das ja wirklich in dieser Saison auch wieder in Perfektion vormacht, wie man es machen kann, ist ja für mich Hayden Wild. Der halt da einfach wirklich, läuft ein fantastische 10 Kilometer. Ich glaube, das war sogar persönlicher Rekord. Die 28 noch was, die er da in Tokio gelaufen ist. Am nächsten Tag hast du dann einen schweren Radunfall mit dem Auto beim Radtraining. Und der ist ja, das haben wir ja auch schon mal erwähnt, wie positiv der an die Sache rangegangen ist. Also der war ja wirklich ein paar Tage nach der OP, hat eine relativ komplizierte, glaube ich, auch Schulter-OP. Aber dann ist er da auf dem Laufband halt einfach nur gegangen. Und wenn du jetzt siehst, wie der wieder trainiert, also da war ja keine Sekunde vom Zweifeln. Also innerlich mit Sicherheit schon, aber das, was man halt, was die Öffentlichkeit gesehen hat, ist der halt sofort so positiv an die Sache rangegangen. Und das ist medizinisch gesehen natürlich perfekt, weil du halt einfach so viel dann tatsächlich positiv erreichen kannst, wenn du halt positiv an die Sache rangehst. Und da ist es halt schon Gold wert. Und ich meine, das, was du beschreibst, wenn du sogar die Entzündungshemmer, Schmerztabletten vergisst, was natürlich nicht gut ist, denn die Entzündung, die muss ja auch noch raus. Also es ist ja nicht nur so, nicht nur so, dass die Schmerzen unterdrückt werden, sondern es hat ja auch einen positiven Effekt, dass die Entzündung rausgezogen wird. Das spricht ja absolut dafür. So, und wenn du teilweise ein falsches Bein entlastest, dann wurde offensichtlich ein guter Job gemacht. Und deine Konstitution, die ist ja nun auch wirklich gut. Also du bist ja fit quasi in die OP reingegangen und hast ja auch Bock, dann dich zu bewegen. Das muss man halt auch sehen. Als Sportler dürstest du ja danach, dich endlich wieder bewegen zu können. Und wenn du dann vom Physio irgendwelche Übungen bekommst, da muss man dann ja eher aufpassen, dass man nicht zu viel davon macht und dass dann zu viel Energie quasi in die Übung gehen und für die Heilung weniger da ist. Also das ist ja auch immer ein schmaler Grat. Auch da an diejenigen von euch, die vielleicht gerade eine Verletzung haben, ist unmittelbar nach Operation ist natürlich Worst-Case-Szenario, aber mehr ist auch nicht immer besser. Also der Körper braucht auch schon tatsächlich Energie, um wieder gesund zu werden. Und wenn man sich dann halt mit Volldampf auf die Physioübung stürzt und davon dreimal am Tag was machen soll, man macht aber 10 davon, dann ist das auch nicht immer gut. Also auch da muss man dann wirklich mal sagen, okay, komm, mein Körper braucht jetzt halt einfach die Ruhe und muss sich erholen, muss wieder gesund werden. Aber generell
ist es so geil, wenn du das sagst. Das war bei mir genauso diese, ich gehe jetzt direkt schnell zur Physio, ne? Also klar, die ersten Tage war bei mir klar, die ersten 2, 3 brauche ich nicht und dann hole ich mir schnell einen Termin, dass ich auch schnell anfangen kann, was zu machen, ist ja besser. Dann kam ich auch an, meinte, ja jetzt direkt danach, wir können ein bisschen Lymphdrainage machen, so ein bisschen leicht mobilisieren vielleicht, aber mehr, also Übungen so kannst du eher erst machen, wenn die Krücken weg sind. Da war bei mir auch dann so, ja, stimmt, macht Sinn, aber Mist, ich habe gedacht, ich darf jetzt schon irgendwas Cooles, Sportliches wieder machen hier. Das war aber genau so, was du gerade gesagt
Oberkörper
hast.
Aber Oberkörper darf ich doch, Oberkörper darf ich doch. Klimmzüge und Liegestützen geht auch. Aber das darf man halt wirklich nicht unterschätzen. Dass der
Körper habe ich jetzt auch von abgesehen, ne? Nur dass er das einmal sagt, ich habe jetzt auch nicht Oberkörper gemacht und so. Vielleicht fange ich da jetzt in der zweiten Woche oder so ein bisschen mit an, aber ich habe jetzt wirklich auch gesagt, ich mache jetzt absolutes Minimum und lass das wirklich ordentlich heilen, weil kein Bock, dass da jetzt nochmal irgendwie was nur halb geil wird, sondern das soll jetzt so gut wie es geht eben verheilen und werden. Und am Ende, wenn ich jetzt 2 Wochen raus bin, 2 Wochen Pause, also das wäre ja überhaupt nicht schlimm. So, du kannst auch eine dolle Erkältung haben und liegst mal 2 oder 1,5 Wochen flach. Das kennt jeder im Winter irgendwie. Das nimmt dich zwar raus, aber du bist auch nach 3 Wochen Training dann wieder auf dem Niveau, wo du vorher warst. So, ne? Das ist echt. Muss man sich auch immer mal wieder verdeutlichen. Das ist ja nicht, wie du gesagt hast, es ist ein schmaler Grat, man will was machen, aber man muss auch gucken, dass man dem Körper die nötige Ruhe und Zeit gibt, sich zu heilen.
Unbedingt. Und auch gerade, was auch Radstürze anbelangt, auch da ganz wichtig, wenn die Haut halt kaputt ist. Ich meine, das hat...
Hey, kann man da nicht weiterfahren wie bei der Tour?
Weiterfahren kann man, aber man darf nicht schwimmen. Also ich würde Pogi jetzt nicht unbedingt empfehlen, in irgendwelche Schwimmbäder zu gehen.
Er ist doch geklort.
Das ist dann halt doch auch etwas, wo man halt, das ist halt super nervig, wenn du halt denkst, okay, du bist jetzt 2, 3 Tage aus dem Wasser raus. Beim Schwimmen hat es ja auch tatsächlich immer einen Effekt, das muss man ja wirklich sagen, das hat man bei Fred ja auch gemerkt. Das fand ich irgendwie auch cool, das zu sehen, dass halt auch ein Athlet wie Fred, der ja wirklich jetzt kein sicherer Frontpack-Schwimmer ist, aber er gehört ja schon zu den starken Schwimmern, das muss man ja einfach sagen. Also an einem normalen Tag, denke ich, hätte er vorne mitschwimmen können. Also die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da. Und auch wenn Strati sagt, dass er hat jetzt nicht gesagt, es war chillig. Also diejenigen von euch, die den Podcast von letzter Woche noch nicht gehört haben. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, für mich war das der spannendste Podcast, den wir je gemacht haben, weil halt einfach wir vorher schon so gedacht haben, boah, die beiden Typen und wir dann auch noch immer so euphorisch dabei und alle irgendwie gute Rennen, mal gucken.
Sag doch, wie es ist, wir haben gedacht, das wird Chaos.
Das wird Chaos, genau, das haben wir gedacht, das hast du nett gesagt. Und dann war das ja wirklich so, dass es, finde ich, super spannend war, halt einfach diese 3 Handlungsstränge parallel zu legen und halt das Rennen aus Sicht von Strati zu sehen, aus Sicht von Fred zu sehen und aus unserer Sicht zu sehen. Mhm. Also das war wirklich super, super spannend, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich hatte es ja auf Insta schon kurz geschrieben, was ich halt einfach echt cool fand. Ich meine, wir haben am Mittwochabend aufgenommen. Die beiden Jungs haben sich da am Sonntag bis aufs Messer bekämpft, in Anführungsstrichen. und haben danach dann irgendwie Siegerehrung geabt, haben abgehangen, haben gefeiert, Helferparty, und die haben ja gar nicht genug voneinander bekommen. Also wir mussten ja noch die Werbung einsprechen, wir zwei waren eh beide total müde, du hattest deine OP 2 Tage später vor der Nase und die haben gar nicht mehr aufgehört zu quatschen. Also es war halt einfach so cool zu sehen, was das auch wirklich für Buddies sind, die zwei, und das ist halt einfach... Ja, dass sie sich halt einfach richtig gefreut haben, sich am Screen wiederzusehen. Also das war schon richtig, richtig stark. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Fred ja einfach betont hat, dass er halt auch wirklich viel dafür arbeiten muss, um halt in dieser Schwimmform zu sein. So, und bei ihm ging es ja nun wirklich um was. Und wenn ein Athlet wie er dann halt nach dem Sturz in Chamorin dann wirklich sich viel Zeit lässt, bevor er ins Wasser geht, das zeigt ja eigentlich alles. Denn bei ihm ist es halt elementar, also... Das war jetzt wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen platzierungsabhängig, ob er vorne mit rauskommt oder, so wie es jetzt der Fall war, 3 Minuten hinter der Spitze aus dem Wasser rauskommt. Aber auch er sagt dann halt, nee, Gesundheit ist an erster Stelle, deswegen bleibe ich lieber nochmal eine Woche länger nicht aus dem Becken raus, damit sich nichts entzündet. Weil diese Diskussion, die habe ich sehr häufig mit irgendwelchen Amateurathleten auch, die dann sagen, ja, ich gehe dann wieder schwimmen, und ich denke so, nee, deine Tapete ist ab. Das lässt du jetzt erst verheilen, weil es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du eine Woche lang nicht schwimmst. Wenn sich das Ding aber entzündet und du schwimmst 4 Wochen nicht, dann haben wir wirklich ein Problem, weil dann musst du wirklich irgendwie 2-3 Monate richtig ackern, um wieder dahin zu kommen. Und das ist halt immer so dieses, aus Athletensicht bricht immer alles zusammen, wenn man mal ein paar Tage lang nicht trainieren kann. Und wie du halt sagst, man muss da echt positiv an die Sache rangehen, muss cool bleiben. Der Körper braucht die Energie auch zum Heilen und gerade auch so Abschürfungen. Also jetzt an Pogis Stelle, also ich meine, das war eh krass, was der da gestern schon wieder gezeigt hat. Weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ja, ja, ja. Zusammenfassung.
Also, boah, das war wirklich, wirklich, ich habe schon gedacht, dass der Sturz ihn so ein bisschen behindert zumindest, weil normalerweise jeder, der schon mal hingefallen ist, der weiß, die Nacht danach ist nicht so richtig cool, weil man dann doch immer wieder irgendwie, wenn man sich im Bett dreht, aufwacht und auf die Stellen sich legt und dann sipscht das, und ich meine, der ist halt einfach mit 55 auf dem Deck aufgeschlagen. Der hat Glück gehabt, dass das ein Sturz war, wo er weggerutscht ist. Diese Wegrutschstürze sind ja oftmals weniger schlimm als diese stumpfen Stürze, weil dann ist oftmals halt auch wirklich ein Hämatom da, wohingegen, wenn man halt einfach nur wegrutscht, einfach nur mit 55 km/h, dann ist halt die Tapete ab. Aber mehr passiert halt nicht. Der hat dann ja auch wirklich Glück gehabt, dass er auf diesen Fahrradweg gefallen ist. Das ist dann ja anders lackiert gewesen. Das heißt, der Asphalt war da mit Sicherheit nicht so rau wie auf der Straße. Also da sind so ein paar Sachen zusammengekommen. Aber trotzdem war bei ihm ja echt krass die Tapete ab. Und was er dann da gestern nach Oterkamp wieder von Feuerwerk abgefackelt hat, das war schon krass. Wobei ich auch glaube, dass Vingegaard, für mich wirkte das so, als wenn er nachher auch ein bisschen, nicht einen Hungerast hatte, aber der ist schon richtig, richtig an die Wand gefahren. Also sie waren natürlich alle am Klemmen.
Ja, aber wie krass Lipowitz aufgeholt hat.
Das wollte ich gerade sagen.
Also da in den letzten 2 Kilometern hat er nochmal 20 Sekunden oder so. Der kam ja dann nur mit 11 Sekunden hinter Vingegaard rein. Wäre der da mal mitgefahren, hätte er nicht am Anfang auf Roglic warten müssen, wäre der da als Zweiter einfach ins Ziel gefahren. Unfassbar. Und der ist völlig, also ich würde sagen, Vingegaard ist hinten komplett hochgegangen.
Genau, der ist richtig, richtig hops gegangen. Ich glaube, das wird sich heute auch beim Zeitfahren bemerkbar machen, weil jeder, der schon mal so einen Art Hungerast hatte, der weiß, das zieht sich am nächsten Tag einfach noch weiter. Also es würde mich jetzt wirklich wundern, wenn Vingegaard, obwohl ich großer Vingegaard-Fan bin, also viele sagen, das ist ein stumpfer Typ, aber ich mag den eigentlich total gerne und bin eigentlich auch ein Pogi-Fan, wobei die Dominanz echt so, boah, das ist zu viel.
Ist zu viel. Ich liebe die Art, wie er fährt, aber für die Spannung wäre es geil, wenn noch wer mitfahren kann und die sich richtig betteln, und von mir aus gewinnt er dann den Zielsprint und gewinnt trotzdem das Rennen, völlig in Ordnung, aber das ist wenigstens so bis zum Ende, also nicht, dass er 10 Kilometer vorher kurz antritt, weg ist und dann, ja, ciao.
Und einfach auch diese Tage, ne? Diese schlechten Tage, die jeder bei der Tour ja mal hat. Irgendwie Remco Evenepoel hat das ja gestern super schlau gemacht, ist halt einfach in seinen Bereichen geblieben, wurde ja schon am Pass davor abgehängt, auf der Abfahrt wieder zurückgekommen, und der hat ja letztendlich gar nicht so viel verloren. Also das hätte ja auch im Desaster enden können, wie es bei Ben Healy war. Aber gut, der hat halt einfach die Tage davor so wahnsinnig viel investiert und ist halt auch noch nicht vielleicht auf dem Niveau, was die anderen haben. Aber ich finde, so die Jahre davor bis zum letzten Jahr, da hatte Pogi halt auch mal diese Tage, dass er eingebrochen ist, dass er mal irgendwie so wie jetzt.
Vielleicht kommt das ja auch noch.
Kann, natürlich, das kann doch kommen. Aber gestern, also gerade in Kombi mit diesem Sturz, weil auch der Sturz, das war jetzt natürlich, der wurde abgemäht. Aber er hat auch schon, wenn man zurückerinnert, wie er zum Beispiel letztes Jahr die Verkehrsinsel, wie er sich da noch gesaved hat. Also ich glaube, vorgestern hatte er wirklich keine Chance, den Sturz abzufangen. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen so ein Konzentrationsding. Wenn du stürzt, manchmal ist es halt einfach auch Pech. Das war es, glaube ich, bei ihm. Aber manchmal gibt es halt auch Saves. Quickstep-Fahrer irgendwie bei der einen Etappe, das war unglaublich, das war eigentlich eine ähnliche Situation und der ist nicht gestürzt. So, also da hätte man halt schon denken können, ah, vielleicht ist er doch ein bisschen angemört und der war ja auch genervt von den Attacken von Wisma und sowas alles. Dann hat er aber gestern halt einfach gezeigt, nee, ich fahre hier einfach weg. Er war am Ende natürlich auch am Anschlag.
Das hat man aber auch, ne, so am genau. Anschlag wie da hat man ihn auch selten gesehen, muss man auch sagen, dass er wirklich genau. auch über Kreuz genau. geguckt hat, geatmet hat, also ja. Ich bin echt
und
gespannt.
Lipowitz ist halt, ich meine, der hat halt überhaupt keine Zeit mehr verloren auf Pogi. Der ist wirklich genauso schnell da hochgefahren wie Pogacar, außer unten im Anstieg.
Genau.
Und Ota Kamm, ich glaube 96 hat Bjarne Riis da die Tour gewonnen. Da war aber auch Jan Ullrich so richtig, also da hat man schon gesehen, dass Ullrich eigentlich mindestens genauso gut ist wie Bjarne Riis. Das war damals ja, glaube ich, tatsächlich Stallorder. Aber da wurde schon mal so ein deutscher Star geboren und das, was Lipowitz gestern gezeigt hat, alter Schwede, das war krass, das war wirklich krass und ich meine, der hat es in Paris-Nizza schon gezeigt, der hat es bei der Dauphine Libéré schon gezeigt und jetzt, also mich würde das nicht wundern, wenn der Kerl in Paris jetzt ohne irgendwie, der Druck bauen wir eh nicht auf, weil der wird unseren Podcast nicht hören.
Hört er nicht, ne?
Das ist völlig, völlig egal, aber da muss man jetzt natürlich schon aus Mediensicht echt aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwie sagt, oh hier, der wird in Paris auf dem Treppchen stehen. Aber ich traue dem das zu, weil der halt einfach auch so eine coole Socke ist. Und ich meine, das ist halt einfach sein Tourdebüt, ne? Das ist schon krass.
Ja, und
ist schon
das,
krass.
Das Zeitfahren jetzt ist ein Bergzeitfahren. Und wenn man, also da bin ich echt gespannt heute drauf, wenn man das gestern sieht. Also die Frage ist, wie viel das gekostet hat. Wobei, das ist auch so geil.
Die sind ja alle Anschlag.
Ja, die sind alle Anschlag. Aber man hat ja auch so gesagt, oh, wäre nicht bei Roglic geblieben, sondern hätte direkt hinterhergekommen, wäre vor Vingegaard
geblieben. Weißt du
auch nicht. Aber
nein.
Dann hätte er diesen Antritt mitmachen müssen. Und
eben. Ne,
das ist halt jeder, der schon mal irgendwie Intervalle gefahren ist, 5x5 Minuten oder 5x6 Minuten, einfach gleichmäßig. Oder diese fiese Einheit mit einer
hart
Minute All-Out rein,
ne?
Und dann 5 Minuten überschwellig hinten drauf oder Schwelle hinten drauf. Das sind zwei verschiedene Sportarten.
Komplett.
Und das ist ja einfach die Frage. Ist der, also wahrscheinlich ist es für ihn, der konnte sein Tempo dann hinten rausfahren, einfach, hat da schon mal ein Bergzeitfahren gemacht und macht heute einfach nochmal ein Bergzeitfahren. Da bin ich einfach super gespannt und wahrscheinlich, vielleicht wäre er auch geplatzt und wäre dann irgendwie 3 Minuten hinter Vingegaard ins Ziel gekommen. Aber ich bin echt gespannt. Auf vor allen Dingen jetzt noch die Pyrenäen-Etappen, die kommen, und vor allen Dingen dann noch auf die Alpen, wo es nochmal höher geht, wie der da performen wird, weil aktuell von der Etappe gestern war er der zweitstärkste im Feld da am Berg. So, und das ist halt krass.
Naja, so wie du es halt gesagt hast. Ich meine, die Psychologie, die spielt natürlich auch eine Rolle. Ich meine, Vingo musste sich nachher nach hinten orientieren, weil das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied, wenn du halt denkst, fuck ey, Pogi fährt mir um die Ohren und jetzt kommt da von hinten so ein Deutscher, den ich noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Also wird er natürlich haben, dafür ist Lipowitz einfach zu stark gefahren diese Saison schon. Das wäre ignorant, den nicht auf dem Zettel zu haben. Und Christian Niermann, der Teamchef von Wismar Liese Bike, ist ja auch Deutscher. Also natürlich wissen die um die Qualität eines Lipowitz. Aber das ist natürlich auch fies, wenn du halt merkst, ey, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht noch eingeholt werde und Dritter werde. Denn Vingegaard hat sich ja auch schon umgedreht. Also das hat man halt auch gesehen. Der wusste, dass der Typ kommt. Also das ist halt schon nochmal eine ganz andere Sache. Und genauso wie Lipowitz, weißt du ja selber, wenn du halt an den Kern merkst, ey krass, ich komme da ran. Das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz andere Motivation. Und was, glaube ich, auch nochmal eine ganz große Rolle spielt, dass bis zur gestrigen Etappe ja die Kapitänsrolle bei Bora auch nicht geklärt war. Also da war ja schon noch eigentlich Roglic der Kapitän. Lipowitz hatte alle Freiheiten, aber wie du es gesagt hast, er musste am Anfang noch bei Roglic bleiben. Und erst als sie dann das Go gegeben haben, durfte er wegfahren. Und jetzt ist es ja letztendlich geklärt. Also Roglic wird nicht die Chance haben, aufs Podest zu fahren. Bei Lipowitz ist die Chance da. Muss man auch überlegen, wie dann Lipowitz mit diesem Druck umgehen kann, dass er jetzt der Favorit ist oder der Kapitän ist. Aber eigentlich ist das ja etwas, was auch so eine gewisse Leichtigkeit gibt, weil du halt einfach weißt, okay, alle für mich und auch für Roglic. Ich meine, der ist, wie Basti immer so schön sagt, abgesattelt. Ich glaube, die Zeit eines Roglic, dass er nochmal eine Grand Tour gewinnt, auch war es letztes Jahr, dass er die Vuelta gewonnen hat. Ich weiß es gar nicht, also das darf man halt auch nicht vergessen. Aber ich glaube, um einen Toursieg, das ist ziemlich sicher, wird Primus Roglic nicht mehr mitfahren können. So, aber ja, was
nicht, wenn dann Pogi mit der Form strahlt.
Nein, also nein, nein.
Ja, die Frage ist, kann überhaupt irgendwer Toursieger werden, außer Pogi, wenn er weiter so fährt? Ne? Das ist,
der auch noch jung ist, ne? Also das muss man auch sagen. Ja, aber du weißt ja nicht, was aus einem Lipowitz wird. Ich meine, der ist 24, das ist also, ist auch noch nicht so lange im Radsport. Der kommt vom Biathlon, das ist ja auch total faszinierend eigentlich, dass er Quereinsteiger ist, und das wurde jetzt ja auch schon oft erwähnt, wie er sich im Feld bewegt. Also der ist auch immer da, wo er sein muss. Das ist ja auch etwas, was nicht ganz so einfach ist. Primus Roglic, der ja vom Skispringen kam, hat er auch gezeigt, was körperlich drin ist, ist aber halt sehr häufig auch gestürzt. Also da sagen ja auch viele, das liegt daran, dass er halt als Jugendfahrer nicht Radsport gemacht hat. Man muss sagen, die Biathleten, die fahren auch schon in jungen Jahren sehr, sehr viel Rad aus Trainingsgründen. Also
und
ich glaube,
du darfst auch nicht beim Langlauf, es gibt ja auch diese Massenstarts und da musst du dich auch positionieren im Feld und sowas. Ich glaube, genau, dass das halt viel näher dran ist als irgendwie ein Skispringen oder so, sondern dieses Skilanglauf oder Biathlon, Massenstart, da ist ja, du musst mit den Stöcken, mit den Skiern, da ist ja, musst du ja auch total aufpassen, und wenn du da irgendwie abgedrängt wirst oder durchgereicht wirst, dann musst du auch um deine Position kämpfen und so. Ich glaube, dass das viel näher dran ist am Radsport und diese Aufmerksamkeit in einem großen Feld sich zu bewegen. Und klar, dann Windschatten und sowas, und da kommen halt die Radskills irgendwie dazu, logisch. Und natürlich auch so dieses in der Abfahrt, keine Angst, und so, wenn du auf diesen kleinen Langlaufskiern schon mal gefahren ist und du fährst da irgendwie in der Abfahrt mit runter, das ist halt auch irgendwie sketchy. Also ich glaube, dass es halt viel näher dran ist am Radsport. Plus, was du sagst, so gerade diese Langläufer im Sommer, fahren die ja auch Rennrad viel, plus die fahren ja im Sommer, was noch sketchier ist, fahren die ja diese Rollerski, ne?
Ja,
und damit dann auch halt irgendwo runter. Und das ist, ich glaube einfach, dass es viel, viel näher daran ist, als jetzt irgendwie Skispringen. Oder wenn du aus einer Sportart kommst, die wirklich, keine Ahnung, Rudern oder sonst was, so ein Jason Osborne, siehst du ja auch, der einfach der Beste ist im E-Sport und Watt pro Kilogramm, aber im Feld dann einfach Probleme hat, sich da zu bewegen oder diese Power eben hinzubekommen, dass wirklich Ergebnisse am Ende auch rauskommen, weil irgendwie im E-Sport-Bereich, da mört er alles weg. Aber im Pro-Peloton war halt ein super starker Helfer natürlich. Aber wenn man sich das überlegt, auf dem Papier bist du einer mit der stärksten Fahrer, aber das heißt nicht, dass du irgendwie große Rennen gewinnst, sondern da gehört im Radsport halt viel, viel mehr dazu. Du brauchst ein gutes Team, das für dich fährt. Du brauchst die Skills, du musst immer gut platziert sein, du musst deine Energie, die du hast, safen, weil du bist auch nicht so viel stärker, dass du einfach alles plattfahren kannst. Und das ist einfach, das ist wirklich krass zu sehen bei Lipowitz. Egal, welche Attacke ging, der war immer in Schlagdistanz. Da hast du absolut recht, ja.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Das war absolut. Und Helfer ist halt ein ganz gutes Wort, weil das ist das, worauf ich hinaus wollte, dass es natürlich für Primus Roglic jetzt ja auch eine neue Position ist. Er ist jetzt nicht mehr der Kapitän, sondern er ist jetzt der Helfer, das ist jetzt ganz klar nach der Etappe.
Hat er ja schon mal durchlebt, exakt das mit Wismar, ne?
Genau, was aber natürlich auch eine coole Rolle sein kann, weil du kannst dich da natürlich total in die Herzen der Fans fahren. Ich meine, wenn man sich an Wout van Aert erinnert, wie der halt teilweise gerade vor 2 Jahren, als Vingegaard dann die Tour gewonnen hat und wo er dann ja wirklich diese krassen Relais-Station-Aktionen gemacht hat, wo er vorne gefahren ist, auf Vingegaard gewartet hat, ihn dann halt voll in den Berg reingefahren hat, gerade in Oterkamm, so 22 war das, glaube ich. Und solche Aktionen, das lieben ja die Radsportfans. Und da kann Primus Roglic, der ja per se einfach ein cooler Typ ist, hast du gestern mit Sicherheit auch gesehen, beziehungsweise wurde dir zugeschickt mit seinen kurzen Socken, wo natürlich alle Style-Polizisten erstmal ausgerastet sind und gesagt haben, da müssen wir drüber reden. Und er halt, dann hast du das Interview gesehen, wo er gesagt hat, war halt ganz cool und meinte so, naja, jetzt ist ja Sommer und ich habe keinen Bock auf die Tanlines. Das fand ich schon wirklich sehr, sehr, sehr cool. Und der ist ja einfach, ich mag den total gern. Ich finde, das ist wirklich ein cooler Typ, Primus Roglic. Und der kann sich jetzt natürlich absolut in die Herzen fahren der Fans. So, weil er natürlich auch manchmal so ein bisschen vor der Tour, naja, mal gucken, ob der überhaupt durchfahren kann, weil er die letzten 3 Tours, glaube ich, nicht beendet hat, weil er halt auf die Nase gefallen ist. Und das ist natürlich, wenn du so jemanden als Edelhelfer hast, das bringt dir natürlich auch Selbstbewusstsein, wenn du ganz genau weißt, ey, ich werde jetzt hier vom Roglic den Berg runter eskortiert und dann in den ersten Anstieg rein eskortiert und dann kann ich mitfahren. Also das ist halt wieder so eine Personalie, Lipowitz, wo man denkt, wie geil, da ist ein deutscher Fahrer, der womöglich wieder ums Podest mitfahren kann. Und ich meine, das war das letzte Mal, meine ich, Emanuel Buchmann 2019, der ja dann Vierter geworden ist. Und krass, also wirklich, das ist halt schon wieder so, wo man denkt, dann macht die Tour doch Spaß. Denn du hast es gesagt, bei Pogi ist es wirklich so, also wenn jetzt nichts passiert, dann ist das Ding halt einfach wieder gegessen. Denn auch vom Kopf her, boah, das ist schon bitter, wenn du dann halt einfach siehst, egal was du machst, der Typ, der tritt halt einfach dann an und fährt halt weg. Und wenn es halt ein 12-Kilometer-Solo ist, wobei das ja auch ganz witzig war, habe ich gehört, dass das ja gar nicht bewusst geplant war. Weil er ja irgendwie mit seinem Helfer gesagt hat, in der Dauphine Libéré war das, glaube ich, der Freitag, wo sie gesagt haben, da sind sie, glaube ich, Vingegaard weggefahren. Und da ist der Helfer auch so in den Berg reingestiert. Und sie haben vorher irgendwie rumgealbert, ob sie wieder den Dauphiné Friday machen. Und der Helfer hat wohl gedacht, ja, das machen sie jetzt. Und Pogi, der hatte wohl keinen Funk gehabt und der wollte eigentlich gar nicht, dass sie so früh schon starten. Aber dann ist der halt ganz unten reingeknallt und dann hat Pogi halt gedacht, Alter, was macht der denn da? Und hat dann gedacht, ja gut, dann muss ich jetzt weiterfahren. Und dann ist er halt weitergefahren, dann hat er wie Vingegaard halt abgehängt und dann musste er halt bis oben durchfahren. So. Und das hat man nachher ja auch gemerkt.
Ach, dass er krass, halt, okay.
Ja, das musste irgendwie nochmal schauen. Also das war tatsächlich wohl nicht geplant so.
Ja, dann ist aber noch geiler mit der Info, wie heute das Zeitfahren dann ausgeht, also wie viel Körner das bei allen gekostet hat.
Ja, und da sehe ich wieder Vorteile bei Lipowitz und Remco Evenepoel, weil die halt letztendlich in ihren Bereichen gefahren sind. Also die wären, ich glaube, kann mir sogar vorstellen, weiß nicht, ob das möglich ist am Ende so einer langen Etappe, aber es würde mich nicht wundern, wenn Lipowitz vielleicht sogar progressiv gefahren ist. Also ich kann mir vorstellen, als er gesehen hat, dass er an Vingegaard wieder rankommt.
Klar, hat er das durch Funk gehört und...
Ja, aber ob du dann wirklich nochmal mobilisieren kannst und nochmal mehr Watt fahren kannst, als du es unten gefahren bist. Also safe in dem Bereich, als er auf Roglic gewartet hat, oder was heißt gewartet hat, bei ihm geblieben ist. Aber ich glaube, das war ja ein Anstieg. Die sind da, glaube ich, 35, 36 Minuten hochgefahren. Das ist ganz krass. Ich habe das vorhin gerade gesehen, dass die schnellste waren die Zeiten angegeben von den Anstiegen nach Oterkamp. Und ich weiß es jetzt nicht mehr 100%, aber ich glaube, wer hat die immer noch mit Abstand schnellste Zeit? Ich weiß leider nicht, welche Seite das war. Ich versuche hier nochmal ganz kurz in den Feed reinzugehen. Nee, ist nicht mehr da. Was schätzt du so von den letzten?
Wenn du mich so fragst,
wird ja nicht jedes Jahr gefahren?
Ja, wenn du mich so fragst, ist es nicht offensichtlich. Dann ist es nicht irgendwie dieses Pantani-Armstrong-Ding, sondern vielleicht ist es dann wirklich Bjarne Riis.
Oh, genau, Mr. 60%.
Ja. Aber da hast du dich mit deiner Fragestellung verraten. Sondern ich hätte jetzt so dieses typische Armstrong oder Pantani gesagt, irgendwie, aber dieses.
Genau. Nee, es ist tatsächlich Bjarne Riis. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es war wirklich und auch deutlich. Ich glaube, Bjarne Riis ist nochmal über eine Minute schneller gefahren als Pogi oder so, wo du wirklich denkst, alter Schwede, das ist schon.
Der hatte noch den richtig guten alten Juice.
Mhm, richtig krass.
Ich mein, der hat ja auch so ein viel leichteres Bergrad. Das war ja nur ganz dünne Rohre.
Und er ist ja auch ganz, ganz klein und schmal.
Ganz der klein Adler. Und schmaler Athlet. Bergfloh.
Adler aus Herning. Krasser, krasser Typ. Naja, aber das war schon faszinierend. Und ich, also die sind da ja wirklich, glaube ich, 35 oder 36 Minuten hochgefahren. Mhm. Und ob du da dann am Ende nochmal die Wattzahl wirklich hochbringen kannst. Aber safe ist, dass Remke Evenepoel und Lipowitz, glaube ich, schon deutlich gleichmäßiger gefahren sind als halt Vingegaard und Pogi. Also die haben anders gelitten und fürs Zeitfahren heute wird das spannend werden. So, weil das ist ja jetzt auch kein richtiges Bergzeitfahren. Also am Anfang geht es ja doch auch so ein bisschen flach. Ist ja auch wieder so diese geile Diskussion, was nimmt man für ein Rad? Ja, ja. Fährt man auf dem TT? Fährt man auf dem Rennrad? So,
das wechselt ist, man.
Alle Nizza-Starter müssen, weil die sich diese Frage stellen, die müssen heute gucken, was die Jungs da fahren.
Ja, wenn die wechseln, muss man Nizza auch wechseln. Unten flach mit dem TT rein, da muss da einer am Berg stehen, aufs Rennrad. Oben in der Ebene steht einer mit dem zweiten Rennrad.
Gott sei Dank darf man das ja nicht. Aber hast du diese ganzen GIFs gesehen mit dem Shimano-Mann?
Nee.
Also hast du das leite ich dir nachher mal weiter. Das hat Günni mir gestern geschickt. Dieser Shimano-Mann, der Pogi angeschoben hat. Und da gibt's jetzt einen so ein Reel, wo er dann so Usain Bolt bei den 200 Metern am Ende anschiebt. Und so. Also in allen diversen Sportarten kommt er dann einmal auf einmal und schiebt dann immer den Sieger an. Das ist wirklich richtig geil gemacht. Da habe ich mich so scheckig gelacht. Der blaue Engel von Shimano.
Geil, nee, das habe ich nicht gesehen.
Ach, herrlich. Ja, aber Tour ist schon einfach wieder richtig cool. Wie Lothar ja auch in seinem Samstagstalk meinte, das Leben hat wieder einen Sinn. Wir haben wieder die Tour de France. Aber das ist auch bei mir wieder sofort dieses, so in Erinnerung an früher, ich meine, das war wirklich zu meiner Profizeit, hat das so Bock gemacht, weil ich einfach mein Training wirklich immer so geplant habe, dass ich die letzten anderthalb, zwei Stunden der Tour
klar, gucken komplett konnte. Angemört auf der Couch.
Dann, und dann immer so ein Kalorienbedarf, dass du dir irgendwie drei oder vier Stück Kuchen geholt hast. Weil das habe ich mich jetzt auch schon zweimal erwischt, weil die Marathonvorbereitung, die ist ja jetzt gestartet. Ich bin tatsächlich letzte Woche 55 Kilometer gelaufen.
Boah,
ich weiß nicht,
stark.
Ja, ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 55 Kilometer gelaufen
bin. Wie viele Läufe? Also, Vier Läufe. Du wolltest drei, jetzt bist du schon bei vier?
Nein. Ich habe gesagt, ich den Juli mache ich den fortgeschrittenen Plan, Marathon.
Ja. Und ach dann, stimmt, das sind ja vier. Und dann fünf.
Das sind vier Läufe
Profi,
und dann
stimmt.
Im August ist der Profiplan. Ab August, wenn meine Knochen das mitmachen, aber das sieht momentan echt toi, wirklich gut aus.
Mega. Und machst das, du die Übungen noch für die Wade und so alles?
Ja. Definitiv. Ja, also.
Bleib dran. Ja,
nein.
Ne? Dass
ich hab,
nicht, dass
ich
hab, in zwei Wochen da wieder stehst.
Nee, ich habe gestern, da hast du ja gesehen, da habe ich ja einen Laktatstufentest gemacht mit Flo auf der Bahn und da habe ich es tatsächlich nicht gemacht. Also da habe ich nämlich noch zu Flo gesagt, als wir dann losgelaufen sind, ich so, fuck, ey, jetzt haben wir gar keine Mobility gemacht. Aber ich war irgendwie so aufgeregt vor diesem Tag der Wahrheit. Wir sind halt sechs, wir haben es auch ganz klassisch gemacht. Wir haben da jetzt keinen Hokuspokus, kein Inside-Test oder so, sondern sind wirklich einfach nur klassisch 1600 Meter gerannt, dass wir halt auf jeden Fall über 5 Minuten laufen, sind mit 5,20 gestartet und dann immer 20 Sekunden die Stufen erhöht quasi, also 5,20, 5er Schnitt, 4,40, 4,20, 4er Schnitt, 3,40er Schnitt. So, dann war die 4 Millimol Grenze überschritten. Beim Viererschnitt war sie Gott. Also ich muss, Ziel ist es, in den nächsten 10 Wochen aus meiner LT2 die LT1 zu machen.
Jetzt mal, warte ganz kurz. Du hast jetzt erzählt, was ihr gemacht habt. Dann hast du 3,40 gesagt und gesagt, die 4 Millimol Schwelle war überschritten. Ich habe aber auf deinem Insta-Post bei irgendeiner Pace 8, irgendwas Millimol gesehen.
Das ist über 4.
Also es war bei 3,40.
Es war, glaube ich, ein bisschen schneller, weil wir progressiv dran sind.
Naja, okay, also ist jetzt 3,40 Schwelle, weil da ist es drüber gegangen.
Nein, Schwelle ist tatsächlich eher im Bereich 4-0. Von 4,0. Ja,
aber ist das schon mal gut, 4,0?
Ja, aber wenn du das im Marathon laufen willst, also an der Schwelle läufst du
ja,
Marathon
aber du hast
nicht.
Ja noch 10 Wochen jetzt Training. Du läufst ja nicht jetzt morgen den Marathon.
Und Nicky Boy, das ist jetzt wirklich Zufall.
Okay, du holst was, aber du hörst mich ja noch. Das ist doch jetzt schon mal, die Voraussetzung ist doch schon mal, die Voraussetzung ist doch schon mal gut. Er hat den Puma-Schuh. Bist du damit schon gelaufen, du Schweinebacke?
Ich weiß nicht, ob man mit dem laufen kann. Also das ist tatsächlich so.
So eine Rakete, oder was?
Der ist gekommen, als wir gerade Mittagessen gemacht haben. Einer der Tage, wo ich Chef de Cuisine war und es gab Pasta mit Tomatensauce. Und dann kam ein Paket und dann hat Kasper, was ist denn das, ausgepackt und dann war der Schuh drin. Und ich hatte so einen richtigen Pasta-Ranzen, es war richtig warm. Und dann sieht halt mega klein aus. Das ist halt auch eine Frauengröße, weil der ist tatsächlich, in unserer Herrengröße ist der ausverkauft. Ich glaube, das war
in deiner Herrengröße.
Oder in fast allen Herrengrößen. Ist ausverkauft.
Bei mir passen deine Schuhgröße passt an meine Hände.
Damit kannst du schwimmen. Ich glaube, selbst deine Hände sind, glaube ich, zu breit. Also ich glaube nicht, dass du da reinpasst.
Aber du hast doch schmale Schuhe, passt er.
Und ich habe, das ist ein Frauenschuh.
Ja.
Und normalerweise sind Frauenschuhe mir immer zu schmal. Und den habe ich aus dem Karton rausgeholt und habe gedacht, da komme ich niemals rein, weil der halt echt klein aussieht. Und dann bin ich aber reingestiegen und habe gedacht, nee, der passt ja. Das ist krass, aber du kannst in dem Ding nicht stehen. Weil der hat ja keine Ferse mehr. Also das heißt, du kippst wirklich so nach hinten. Und dann war ich so aufgeregt, dass ich mir Laufsachen angezogen habe und einmal um Block gerannt bin. Und ich habe sowas, ich meine, ich bin ja jetzt auch kein Experte, was Carbon-Schuhe anbelangt, weil der Trend halt kam, als ich meine Karriere beendet hatte. Ich bin einmal den allerersten Alpha Fly gelaufen, da war ich auch noch ansatzweise fit. Das fand ich schon krass. Aber das ist nochmal eine andere Nummer. Also der geht dermaßen nach vorne los. Das ist wirklich, wirklich crazy. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das Ding laufen kann. Weil wenn ich nach 30 Kilometern platt bin oder womöglich nach 25 Kilometern, wird der, glaube ich, dermaßen instabil. Also du kannst den definitiv nur als Mittelfußläufer laufen. Also wenn du Fersenläufer bist, haut das nicht hin, weil da ist halt keine Ferse. Und Ja, das ist halt, ich habe dann auch nochmal witzigerweise genau an dem Tag oder am Tag danach hat Daniel Beckegaard dann was gepostet. Der ist den ja in Frankfurt wohl auch gelaufen, aber da ist er ja auch nicht zu Ende gerannt.
Ist er.
Und da hat er wohl auch geschrieben, für einen Marathon ist das nichts für ihn, weil der halt einfach zu instabil ist. Und da habe ich dann natürlich gleich auch...
Ja, so aber Marathon oder Ironman-Marathon sind ja auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, ne?
Und was halt auch noch in meine Karte spielt, und da bin ich wirklich dran, ob mir das gelingt, sei dahingestellt. Aber ich habe ja auch noch die Gewichtskarte. Weißt du, ich habe ja noch locker 5-6 Kilo, die ich abnehmen kann, ohne dass es irgendwie grenzwertig wird. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht.
Ja, und du wirst dich am Marathon gut pacen, dass du nicht einbrichst, sondern dass du hinten immer noch sauber laufen kannst. Und dann bist du ja... Also so ein vieler Schnitt, den läuft ja nicht über die Ferse. Also.
Vielleicht macht ja auch einfach nur dieser Schuh ein Belieben wohl aus bei der Vierer-Pace. Und dann sind wir wieder in, dann, now we are talking. Und ich habe ja auch noch
Muss man zwei Wochen den Test wiederholen.
Ich habe ja auch noch 10, das will ich auch tatsächlich machen. Da habe ich auch gestern mit Flo drüber geredet, warum wir sowas nicht einfach öfter machen. Und das ist halt auch wieder echt das Coole. Das ist ja beim Radfahren schon so, das ist ja auch bei Basti ähnlich, wobei Basti, muss man sagen, der rennt natürlich momentan deutlich schneller. Das wird auch echt ein Brett werden, mit ihm da den Viererschnitt durchzumarschieren.
Der läuft den locker.
Lockern ist es auch nicht, der muss auch trainieren und vor allem der fährt vorher den Ötztaler und fährt die Tour de France.
Oh, okay.
Das spielt mir natürlich ein bisschen in die Karten.
Der kommt schon angemüdet.
Und es wird wirklich schwierig werden, die Longruns hinzubekommen für ihn. Weil du natürlich, wenn du die Tour de France fährst, kannst du vielleicht nochmal irgendwie abends eine halbe Stunde laufen, aber ob du das dann machst, wenn du dein Ziel mit Aperol Spritz empfangen willst und so. Nein, machst du nicht. Nee, genau. So, und das heißt, das ist so die Karte, auf die ich setze, dass meine Vorbereitung besser sein kann, aber beinhaltet halt auch, dass ich es entsprechend durchziehe. Aber du merkst, ich bin hooked. Das hat voll Spaß gemacht, den Test gestern zu machen. Und ich habe halt auch gesagt, eigentlich muss man das viel öfter machen. So, dass man muss ja jetzt ja auch keine... Es ist ja auch kein Gesetz und das variiert ja auch immer alles. Aber einfach mal so zu gucken, wie entwickelt sich das jetzt in 4 Wochen? Also ich werde das genau in 4 Wochen safe wieder machen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube auch, dass man das in 10 Wochen hinbekommt. Also ich war jetzt auch positiv überrascht. Was halt einfach echt krass ist, ist dann schon auch dieser Sprung von 4 auf 3,40.
Ja.
Weil ich das halt auch einfach nie mache, ne? Das ist einfach so. Also so 4er-Schnitt, interessanterweise am Dienstag beim Lauftraining sind wir 800er gelaufen. Wollte ich eigentlich nur 3,50er Pace laufen, weil ich mir so gedacht habe, meine Schwelle wird jetzt gerade irgendwie so um den 4er-Schnitt sein. Wir wollten ein bisschen schneller als Schwelle laufen. Und dadurch, dass ich in der Woche davor ja 4-mal gerannt bin, was halt Ewigkeiten nicht mehr der Fall war, ich glaube, das war das erste Mal dieses Jahr, dass ich 4-mal pro Woche gerannt bin. Und ich hatte so ein gutes Laufgefühl sofort. Da kommt dann halt sofort dieses Muscle Memory und bin dann so eher 3,45er, 3,40er Pace gelaufen. Und das war aber halt das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich wieder in diesem Geschwindigkeitsbereich unterwegs war. Und da siehst du auch einfach wieder so dieses Ökonomisierung. Wenn ich halt mal laufe und dann geht's gut, dann so bis 4er-Schnitt renne ich dann schon mal, aber schneller halt auch nicht. Und das ist natürlich genau das, was dann das System nicht kennt und wo das System dann halt sofort auseinanderfliegt. Ne? Und bis 4er-Schnitt ist dann okay, das renne ich dann irgendwie mit, weiß ich nicht, 3-4 Millimol. Aber dann halt, boom, knallt's halt hoch auf über 8. Und das war auch, weil einige geschrieben, ja, aber ganz ehrlich, Nicky Boy, es hätte dann richtig wehgetan, aber ich hätte jetzt auch noch mal eine Meile im 3,30er Pace, vielleicht sogar knapp drunter laufen können, dann wäre ich da wahrscheinlich mit 12, 13 Millimol angekommen.
Du bist halt well rested. Du hast halt dadurch, dass du so wenig trainiert hast, deine Rate so hoch, die ist wahrscheinlich bei 0,9 irgendwas und dadurch kannst du richtig schön ins Laktat gehen.
Man könnte auch sagen low trained, well rested oder low trained.
Low trained,
aber well rested ist natürlich viel besser. Aber ehrlich gesagt, man muss der nackten Wahrheit ins Auge gucken. Ich bin low trained, aber mal gucken, was
du bist gerade eher 1500 Meter Läufer von deinen Laktatwerten als Marathonläufer. Also das musst du noch umswitchen.
Absolut, definitiv. Und da war Flo auch deutlich besser als ich. Aber auch in dem Bereich ist es bei ihm auch hochgegangen. Also er war dann zwar noch niedriger als ich, aber er ist dann auch über 8 gewesen.
Auch über 8?
Ja. Aber das ist halt auch.
Das ist der richtige Laktatbomber.
Nein, davor war er die ganze Zeit niedriger. Aber bei ihm ist es halt eher so, weil er halt nicht so schnell ist. Also der ist ja noch nie so einen schnellen Zehner gerannt. Habe ich auch gesagt, das muss er jetzt auch unbedingt ändern. So, und das ist halt dieser klassische AK-Athlet, der halt erst spät zum Ausdauersport gekommen ist, keine Vergangenheit hat und dann halt erst so mit 40 mit dem Ausdauersport angefangen hat. Und der könnte mit Sicherheit auch einen schnellen Zehner rennen, weil er leicht ist, weil er einen super Laufstil hat, weil er eine super aerobe Grundlage hat, aber der hat sich halt noch nie in dem Bereich bewegt. Wohingegen das bei mir, früher bin ich die 10 halt in 30 Minuten gerannt. Das ist halt einfach eine komplett andere Geschichte. Ich kann das schon auch noch motorisch, aber ja gut, im Vergleich zu meiner 30er-Zeit wiege ich wahrscheinlich 8 Kilo mehr oder 9 Kilo mehr. Das spielt natürlich auch mit rein.
Ich sag dir, die 8 Kilo sind weniger ein Problem als deine Fitness.
Ich glaube, es ist eine Kombi dessen. Aber ist ja auch egal. Also das ist, aber du merkst, es ist, also es macht Spaß und es es ist halt, also
Kirkeman is back.
4 Läufe pro Woche, das ist krass. Also, weil wir das ja auch immer sagen. So einmal ist kein Mal, zweimal ist irgendwie fürs Gewissen, dreimal muss man letztendlich Sport machen, um in einer Disziplin besser zu werden, ist die Frage. Wenn man jetzt von
Niveau über einen langen Zeitraum auch. Aber das ist, wie du gesagt hast, ich habe eins
zu eins
das Gleiche.
Wenn du ein Niveau hast und du willst, also egal, ob es jetzt ein Niveau ist, was aus den letzten 2 Jahren kommt oder aus den letzten 30 Jahren und du willst besser werden, musst du einfach 4-mal pro Woche trainieren. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Und beim Laufen ist dann natürlich dieser ganz schmale Grat zwischen being fast und being fucked. Da muss man halt einfach aufpassen, dass man nicht zu viel macht. Und da muss ich jetzt tatsächlich aufpassen, dass ich jetzt nicht denke, oh, wie geil, ich laufe jetzt direkt wieder. Also heute hätte ich eigentlich auch Bock zu laufen und irgendwie so eine Nachbereitung zu machen, weil ich morgen den Long Run machen will. Aber das mache ich natürlich nicht. Also Bullshit, ich lasse da jetzt einfach Luft dran.
Ja.
Weil ja auch diese, es waren dann mit Auslaufen 12 Kilometer gestern, das ist ja für mich auch schon, also es ist halt auch ein Lauf, weißt du, das ist halt nicht einfach nur, ich gehe mal kurz joggen, so, das hoffe ich in 3-4 Wochen, dass es dann 12 Kilometer einfach so ein kurzer Jog ist, aber jetzt war das halt auch ein ehrlicher GA1-Lauf, das war so eine knappe Stunde und jetzt lasse ich heute dann erstmal wirklich Luft ran und mache dann morgen wieder den Long Run, hab dann auch gleich überlegt, ob ich schon Inhalte reinpacke, aber das mache ich nicht, morgen ist wirklich Long Slow Run, Klassiker, Puls bis 140 und dann läuft der Laden.
Kannst ja, wenn es hinten richtig gut läuft, kannst du ja die letzten 3 nur leicht steigern um 10 Sekunden oder so, ne? Ein bisschen Endbeschleunigung, aber das macht auch keinen Sinn, da jetzt ein Programm reinzupacken, sondern erstmal die Kilometer.
Genau.
Ich habe zu dem Thema ein super, also YouTube-Video/Podcast, habe ich ja schon öfter dir gesagt, der wird mir immer in die Timeline gespielt, die Roadman. Mhm. Und der hat das bei sich verglichen, super geil, der hatte immer während seiner Zeit, wo er viel trainiert hat, der hat halt immer so um die 15 Stunden trainiert. Und hatte 20 Minuten, konnte 400 Watt fahren. Und hat dann Nachwuchs bekommen. So, also das ist ja wirklich dann bei, der wog dann ein paar 70 Kilo. Also es war so wirklich Cat 1-Kategorie ganz oben von Watt pro Kilo Leistung. Hat dann auch Nachwuchs bekommen. Der Podcast ist immer größer geworden, mehr Arbeit, sonst was. Also dieses Leben ist gekommen. Und hat dann gesagt so, ja, ich trainiere jetzt, ich hau das in die Hälfte. Also er hat immer so 12 bis 15 trainiert und sagte, ich trainiere jetzt 6 bis 8 Stunden die Woche, aber ich habe ja ein ganz viel Verständnis, ich weiß ja, was ich trainieren muss, ich habe ganz viel Erfahrung und trainiere da ein bisschen smarter einfach nur, anstatt die Stunden zu machen. Und am Ende, dann jetzt über die Jahre, kann er ganz klar einen Decline, also einen Abwärtstrend in der Form bei ihm sehen, obwohl er smart ist und er kommt aber nicht höher, er verliert halt 30 Watt. Also er fährt immer noch 3,70 über die 20 Minuten. Aber das ist das absolute oberste Level, selbst mit richtig harten und vielen Intervallen und fast nur noch Intervalle ballern und das Training so gut wie möglich irgendwie planen. Aber das sieht er ganz klar in seinen Daten und das lässt sich nicht wegdiskutieren, da fehlt das Volumen. Da fehlen einfach die Trainingsstunden und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn du 3-mal die Woche laufen gehst, dann kannst du eine gute Form aufrechterhalten oder bis auf 80% kommen, aber halt ab 4 oder 5-mal da hast du dann auch einen ganz anderen Schritt sofort, wenn du losläufst. Dann gehen die Intervalle anders. Du erholst dich wieder viel schneller nach einer Zeit, wo du die Stunden gemacht hast. Also das ist halt einfach, es lässt sich nicht wegdiskutieren. Du kannst so smart und so gut trainieren, wie du willst. Und jemand kann dir erzählen, er hat das ausgeklügelste und beste Training. Und hier die Studien sagen auch, man wird dann besser und so. Aber wenn du halt 6 Stunden trainierst versus 12 Stunden, bist du immer der Unterlegene. Selbst wenn du unclever, in Anführungsstrichen, trainierst, wenn du 12 Stunden machst, das Ausdauer Training, Endurance Sport, ist halt einfach, du musst einen gewisse Stunden haben, die du dem Körper gibst als Reiz und damit wirst du immer überlegen sein zu jemandem, der das beste Trainingssystem hat und am ausgeklügelten und am härtesten trainiert oder sonst was. Das ist halt einfach, zeigt sich ganz eindeutig. Das fand ich nochmal sehr beeindruckend und cool zu sehen, weil er das so, am Ende unaufgeregt und einfach klar analysiert hat und gesagt hat, so, wenn ich da wieder hin will, muss ich die Stunden machen. Das kriegt er zeitlich nicht hin. Deswegen muss er sich halt damit abfinden. Und das ist dann der Unterschied zwischen Kategorie A++ im Amateurbereich Und jetzt zu, also der hat dann wirklich auch diese Kriterien und sowas, wenn er geschadet ist, oftmals auch mal abgeschossen und gewonnen. Zu jetzt eine Top 20 oder 30 Platzierung ist dann halt einfach mega gut. So, und das ist halt, wenn man denkt, 30 Watt, ja, das ist jetzt gar nicht so viel, aber es ist sehr, sehr viel in dem Bereich.
Bei ihm ist es dann ja halt der Unterschied zwischen 6 Watt pro Kilogramm Körpergewicht oder 5 Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Genau. Und 6 Watt pro Kilogramm Körpergewicht, das können halt wenige. 5 Watt pro Kilogramm Körpergewicht, das können halt einfach viele mittlerweile. Und das ist genau wie du gesagt hast. Und beim Laufen kommt dann natürlich noch ganz erschwerend hinzu, dass die Laufökonomie noch eine große Rolle spielt im Vergleich auch zum Radsport. Natürlich auch beim Radsport. Wenn du viel fährst, sitzt du anders auf dem Rad, weißt du, wie du dich anders positionieren musst, also selber auch auf dem Rad wirst du auch ökonomischer fahren, aber beim Laufen tatsächlich einfach diese Leg-Stiffness, also die Ökonomie im Sprunggelenk, wie fest sind meine Bänder und Sehnen, da ist halt einfach ein Riesenunterschied, ob ich 5-mal pro Woche laufe oder 3-mal pro Woche laufe, weil wenn ich 5-mal pro Woche laufe und selbst wenn die anderen beiden Läufe jetzt nur Füllläufe sind, wo ich zwischen 40 und 60 Minuten ruhig im GA1-Bereich laufe mit irgendwie 1,0 oder 1,5 Millimol. 1,5 ist ja sogar schon relativ hoch, wenn ich nachher Ausdauer trainiert bin, aber einfach nur einen ruhigen Lauf mache, wo man sagt, was hat das einfach für einen Reiz, hat das halt einfach auf die Ökonomie einen unheimlich großen Einfluss, weil halt einfach mein Bänder- und Sehnapparat fester wird. Das wird ein klein bisschen durch die Carbon-Schuhe jetzt abgefangen, weil die ja halt einfach diese Leg-Stiffness bringen. Das ist ja einfach einer der ganz, ganz großen Vorteile, dass die Ökonomie durch die Carbon-Schuhe steigt, weswegen ja auch weniger gute Läufer, die nicht so einen sauberen Laufstil haben, auch von den Schuhen oder teilweise sogar noch mehr von den Schuhen profitieren, weil die Ferse halt einfach hochgeschossen wird, wenn sie diesen Schuh laufen können. Da kommt dann halt wieder die Kehrseite der Medaille, wenn sie nachher müde sind und keinen guten Laufstil haben, dann werden die Schuhe halt so schwammig, dass die Vorteile quasi von den Nachteilen, die Nachteile überholen quasi die Vorteile. Also dann kann es wirklich so sein, dass man den Schuh halt einfach gar nicht mehr rennen kann und dann läuft man nicht mehr 4,20er Schnitt, sondern läuft 4,40er Schnitt. Und dann holt man die Zeit quasi wieder, holt einen wieder ein. Dann macht es vielleicht keinen Sinn, die Schuhe zu laufen. Aber gerade auf den Distanzen, die halt länger sind, ist halt einfach diese Ökonomie total entscheidend. Und da helfen halt einfach mehr Läufe pro Woche total. Und es ist ja auch eines der Argumente, da bin ich jetzt kein großer Fan von, weil ich wirklich glaube, dass ein Tag pro Woche nicht laufen, auch im Weltklassebereich, hilft. Also da kann man dann wirklich Krafttraining machen oder Radfahren, um Stunden zu machen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, es auch dem der ganzen Struktur auch mal Ruhe zu gönnen, gerade was so langfristige Verletzungen anbelangt. Aber viele Läufer sagen ja halt einfach, ja, auch wenn ich nur eine halbe Stunde locker am Tag laufe, hilft mir das halt einfach für diese Stiffness. Das ist halt einfach positiv. Und da gibt es wirklich auch Studien, die belegen, wenn du halt einfach jeden Tag läufst, hat das auch einen positiven Effekt, was die Ökonomie anbelangt. Aber es hängt ja nicht immer nur von einem Faktor zusammen, also so wie auch immer physiologisch vieles darauf hindeutet, dass polarisiertes Training gut ist, was ja jahrelang auch praktiziert wurde, dass man entweder nur ganz langsam oder halt ganz schnell trainiert, in einer Ratio von 80 langsam 20 schnell oder 90 langsam 10 schnell, aber da wird dann diese Race Pace ja nahezu komplett weggelassen in diesen Trainingsansätzen. Mittlerweile, glaube ich, haben die letzten Jahre gezeigt, dass halt Race Pace Intervalle doch sehr, sehr wichtig sind, weil es halt einfach nicht nur ein physiologisches Ding ist, sondern halt auch ein motorisches Ding. Wie bewege ich mich in dieser Geschwindigkeit? Psychologisch auch, was, glaube ich, immens wichtig ist und was halt in vielen Studien halt nicht abgegriffen wird. Wie fühlt sich diese Geschwindigkeit wirklich an? Wie fühlt sich das wirklich auch in der Müdigkeit nachher an? Also wenn ich halt einen Marathon im Viererschnitt laufen will, meine Philosophie, muss ich jetzt in den nächsten 10 Wochen einfach viel in diesem Viererschnitt trainieren. Da muss ich jetzt langsam mich ranführen, damit mich das halt nicht einholt und ich dann auseinanderfliege. Aber letztendlich muss ich wissen, auch beim Long Run, wenn ich 2 Stunden schon auf den Beinen war, wie fühlt sich dieser Viererschnitt nachher an? Und da ist die Physiologie das eine, die Motorik das andere, aber gerade auch die Psychologie, also halt einfach dieses Grinden in diesem Viererschnitt, das ist halt einfach immens wichtig. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, die Trainingsmethoden der erfolgreichen Athleten, ob das jetzt die Top-Läufer sind, ob das jetzt die norwegischen Triathleten sind, oder egal welche Triathleten, aber die Norboys, die haben es ja halt einfach mit Race-Pace-Intervallen auch vorgemacht in den letzten Jahren, dass das halt einfach ein ganz wichtiger Punkt ist. Das ist meiner Meinung nach, ist das elementar. Und dieser bipolare Ansatz, der ist, was das halt anbelangt, gerade Psychologie und halt auch muskuläres Zusammenspiel, Motorik, das ist halt einfach ist halt für mich einfach entscheidend bei diesen langen Wettkämpfen. Und ja, also diese Häufigkeit, Trainingshäufigkeit und wie du es gesagt hast, letztendlich ist es doch auch alles aerob. Das ist halt auch so. Also ich werde den Marathon nicht mit 4 Millimol laufen, sondern werde da irgendwie wahrscheinlich so zwischen 2,2 und 2,5 mich bewegen können. Und dementsprechend muss ich halt gucken, dass das System in dem Bereich ökonomisiert wird. Und das heißt halt einfach, viele lange Läufe zu machen. Und da muss man halt einfach gucken, dass man halt dieses viel in diesen nächsten 10 Wochen gut findet. Denn das ist ja letztendlich das Geile am Laufen. Auch nochmal ein Unterschied zum Radfahren. Wenn du halt sagst, dass ein Roadman jetzt nur noch 10 Stunden pro Woche fahren kann. 10 Stunden. Oder 6 Stunden, aber selbst 6 Stunden sind ja dann beim Laufen, wenn du 14 km/h läufst, sind das knapp 90 Kilometer. Das ist ja richtig, richtig viel. Im Radsport ist es nicht viel, aber beim Laufen ist es ja richtig, richtig viel. So, das darf man halt nicht vergessen, dass da ein riesengroßer Unterschied ist zwischen Laufen und Radfahren. Und wenn du es halt schaffst, 5-mal pro Woche zwischen 1 und 1,5 Stunden zu laufen, da hast du ja, das ist ja eine perfekte Marathonvorbereitung. Mehr musst du ja nicht machen. Das ist ja der große Vorteil daran. So, und das kriegt man echt ganz gut unter und ja, wird spannend. Aber du hast schon recht, mit dem an die Decke mache ich meine Übung. Also das darf ich tatsächlich nicht, gerade jetzt auch wenn wir in Urlaub fahren, muss ich da schon gucken, weil eine Kettlebell werde ich jetzt nicht mit in Urlaub nehmen.
aber Bands, wie gesagt, die Pogi kannst du dann die Übung machen.
Ja, und ich finde ja auch tatsächlich diese Wasserkanister. Also diese 8 Liter Wasserkanister, damit kannst du super Kreuzheben machen. Das ist so die Übung, die ich immer vorm Laufen mache, um halt einfach den Zug hinten aus der Kette rauszukriegen. Und natürlich, klar, Mobilisierungsübung, das hilft natürlich auch.
Wo war denn jetzt deine VT1? Also du hast ja eben gesagt, du hast den Test gemacht und du willst so bei 2,5 Millimol laufen, was ja VT1 ist. Und wo war die denn eben? Also ich hatte, du hast gesagt, deine VT2 war bei 4,0 und da muss die V1 hin. Wo war sie denn jetzt?
Die ist jetzt bei, also ich hatte bei 4,40er Pace hatte ich noch, glaube ich, 1,5 oder was? Oder 1,6?
Also 4,30, 4,25.
Und bei 4,20er Pace hatte ich 2,1.
Ah, okay.
So, also das ist so.
Also schon ganz gut so 4,20er Pace dann.
Genau, in diesem Bereich denke ich, würde mir jetzt nicht gelingen, weil ich muskulär auseinanderfliegen würde. Also würde ich einfach nicht halten können.
Da bist du ja schon mal fast bei 3, die schon mal jetzt im Kasten sind, Gürkeman.
Ohne den Superschuh. Und der Superschuh.
Oh, der bringt 5 Sekunden. Also unter 3 läufst du jetzt schon.
Ich glaube tatsächlich.
Unter 3 läufst du jetzt schon. Du bist on track.
Würde ich nicht, weil ich ja muskulär auseinanderfliegen würde.
Ja, aber das ist noch 10 Wochen.
Weil das ist, ja, ich weiß. Das ist krass. Ja, hin. Wir waren letztes Wochenende in Zürich, haben Freunde besucht. Und die wohnen so leicht oberhalb des Sees. Wir sind am Anfang nochmal hochgelaufen an so einem Flüsschen. Also ich bin insgesamt, habe nachher noch Brötchen geholt. Ich glaube, ich bin 18 Kilometer gelaufen. Und von den 18 Kilometern würde ich sagen, bin ich vielleicht 5 Kilometer bergab gelaufen. Aber auch so ein Bergablaufen, wie du es hier bei uns nicht hast. Also wo du richtig auch, gerade als wir da an dem Flüsschen gelaufen sind, da waren dann halt auch so ein paar Baumwurzeln und da war der Boden auch nicht so gut. Also da bin ich wirklich vorsichtig auch runtergelaufen, habe gegengehalten quasi. Ich habe 4 Tage lang Muskelkater gehabt im Oberschenkel.
Oh.
Das ist einfach so krass, was der Mensch für ein Gewohnheitstier ist. Und wenn du halt bei uns hier oben einfach wirklich immer nur flach läufst und dann läufst du 5 Kilometer bergab und ich bin da jetzt nicht im 3,20er Schnitt und hab's laufen lassen. Also das habe ich kurz vor der Bäckerei, da ging es an der Asphaltstraße runter, da habe ich es dann wirklich mal so 200-300 Meter laufen lassen. Da war ich natürlich auch schon ein bisschen müde, kann auch daran liegen. Aber mir war vorher schon klar, ich werde Muskelkater haben und ich bin der Long Run war am Sonntagmorgen und ich bin am Montag aufgestanden und hatte wirklich so, als wenn ich gerade einen Halbmarathon gerannt wäre. Wo ich wirklich dachte, ey, das gibt es doch nicht. Also das ist einfach so krass und da ist natürlich schon auch, ich muss echt gucken, bei uns kannst du das ja nicht so richtig, aber es gibt so 2-3 Runden, gerade auch im Volkspark, der ist von mir ein bisschen weiter weg, aber die Long Runs werden jetzt ja eh länger. Also da muss ich echt gucken, dass ich möglichst viel Höhenmeter einbaue, weil das halt einfach genau das ist, was nachher beim Marathon die letzten 10 Kilometer auf dich wartet, wenn die Oberschenkel halt einfach aufgrund der Erschütterung so wehtun. Auch da helfen natürlich die Wunderschuhe. Guck mal, die werden immer besser aufgrund des Foams. Aber
ich sehe schon, Nils verlässt sich, ihr hört es hier durch, Nils verlässt sich einfach auf die Wunderschuhe. Das ist, ich sehe schon, ja, 3-mal die Woche habe ich jetzt trainiert, aber ich habe ja die Schuhe.
Nee, ich muss schon, also das ist mir bewusst, dass also wenn die Vorbereitung nicht flutscht, das ist ganz klar, dann wird es auch nichts und das so wie jetzt in Frankfurt, das soll mir nicht nochmal passieren. Also das war dann nicht schlimm, das war klar, klar war es nicht. Ich hatte natürlich die Hoffnung, sonst wäre ich nicht gestartet, dass es doch geht, aber letztendlich weiß ich, dass man den Körper nicht bescheißen kann. Aber das nehme ich jetzt schon ernst und die nächsten 10 Wochen, die müssen schon flutschen. Also weil Walk of Shame soll das in Berlin nicht werden. Und
das wäre bitter.
Das wäre bitter. Also das wäre wirklich hart. Deswegen muss ich mich da muskulär fit machen. Und es wäre natürlich geil, wenn ich da mit Basti zusammen, und jetzt Kai hat sich auch noch angemeldet, der will auch die 250 knacken, auch aus der Trainingsgruppe. Da, wenn wir da zu dritt laufen, da will ich natürlich nicht der Otto sein, der nachher bei 30 irgendwie sagt, Jungs, mir ist das hier zu schnell, sondern im besten Falle, also im Kopf ist es dann natürlich so, dass die alte Band wieder spielt, weißt du? Und dass die dann, dass dann das Solo bei 35 kommt dann.
Ciao, Jungs! See ya! Wir sehen das im Ziel. Ich stelle schon mal das Bier kalt.
Und dann weißt du, wenn du dann noch da, herrlich, wenn du dann noch irgendwo mit der Kamera stehst,
bei 35 stehe ich, genau,
will
da.
Will ich auch nicht Spott und Häme auf den Kopf kriegen.
Genau da stehe ich und dann will ich genau das von dir hören. Wir sehen uns im Ziel, ja, Jungs.
Ach, das ist einfach, aber das ist einfach auch echt, das ist schon geil, ne? Ausdauersport ist einfach, du guckst dann so Tour, siehst da die Weltspitze und dann bist du so in deinem...
Dann denkst du schon wieder, vielleicht kann ich da auch nochmal hinkommen.
In deinem, genau, vielleicht bin ich dann auch nochmal so Pogi auf den letzten 7 Kilometern, wenn ich dann vom 4er-Schnitt auf 3,55er-Schnitt steige.
Ach so geil, was man sich im Kopf immer vorstellt und dann, wenn es nicht ganz so läuft, wie man sich selber dafür verflucht, dass man es wieder irgendwie gemacht hat,
das habe ich gestern dann auch zu Flo gesagt, als wir dann 4,20er Pace gelaufen sind und klar war, das wird jetzt so Richtung 2 Millimol gehen, und da habe ich so gesagt, guck mal, das ist jetzt so ein Blumi, die laufen jetzt halt einfach 1 Minute pro Kilometer schneller. Das ist so
im Ironman.
Das ist einfach, nee, bei 2 Millimol.
So, ach so,
das ist
ja,
das ist einfach so krass. Also, das ist wirklich so, wo du so denkst, alter Schwede, da wird dir dann halt mal wieder so diese Dimension bewusst, was das echt für Maschinen sind, ne? Das ist einfach, weil, ja, wird spannend sein. Und auch da ist jetzt ja gerade so ein kleines Sommerloch, müssen wir auch nochmal drüber reden. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen auch nochmal so ein kleines Recap, haben wir jetzt über Rot gemacht, aber was, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, was für mich echt mega faszinierend war, Scott DeRue war da, der Chef. CEO von Ironman war da, Nicky Boy, wir haben ihn beim Frühstück gesehen und da hast du gedacht, eigentlich müsste man zu ihm hingehen und ihm sagen, was das für eine coole Entwicklung ist, dass Hawaii wieder an einem Standort stattfindet und jetzt auch, dass sie sich Gedanken machen über das Quali-System und eigentlich machen die schon einen guten Job. Dann war die Situation aber irgendwie
auch Pro
so,
Series.
Genau, Pro Series, also Ironman macht einfach viel richtig in den letzten 1-2 Jahren zumindest. Und dann war die Situation aber am Solara Berg, als dann er nämlich mit Bob Abbott zusammenstand. Und Bob, ich weiß nicht, ob er mich wirklich noch erkannt hat oder ob das einfach nur professioneller Medienmann war. Aber er hat dann ja zumindest Hallo gesagt und da passte dann die Situation.
Der ist krass. Ich war ja einmal mit Strati letztes Jahr bei ihm. Und dann hatten wir noch kurz Zeit, da haben wir gequatscht. Und dann hat Strati sich vorgestellt und mich hier, das ist Nick von Pushing Limits und so. Und er kam dieses Jahr wieder, hey, Nick, right? Pushing Limits.
Ehrlich?
Krass.
Ja gut, dann wird er sich tatsächlich erinnert haben, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Aber ich dachte auch so, nie im Leben erinnert er sich, einmal vorgestellt, so, weißt du, bei mir ist, wenn du dich vorstellst, dein Gesicht, das merke ich mir, aber Namen und wo du herkommst, wegen einmal vorstellen, habe ich nicht den Hauch einer Chance, das mir zu merken. Und mich beeindrucken solche Menschen immer unfassbar, weil ich das halt gar nicht kann und dann immer denke so, ja, zum Glück bist du so bekannt, dass ich weiß, dass du Bob Abbott bist, weil sonst müsste ich deinen Namen safe nicht mit einmal vorstellen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Auf jeden Fall war das schon cool, weil wir dann ja schon, ich meine, wie lange war das? 5 Minuten oder was, wo wir mit den beiden standen und wir dann ja auch echt mit Scott DeRue gesprochen haben, wie cool das ist, dass er da ist. Ich habe ihn dann erstmal gefragt, wie es gestern auf der Messe für ihn war, ob er angefangen hat zu heulen, als er das gesehen hat, weil das natürlich, und da hat er ja auch gelacht. Da habe ich auch gedacht, oh Görke, du wieder. Aber dann hat er ja wirklich gelacht und hat dann ja auch ganz cool gesagt, das ist das, wo wir hinwollen oder wo wir hin müssen, weil halt einfach, das ist schon echt, was Rot da geschaffen hat in den letzten Jahren. Und ich meine, wir haben da letzte Woche drüber gesprochen im Podcast. Es wurde auch schon viel drüber geredet und auch da wirkt es dann ja manchmal so, ja gut, das ist jetzt auch kein gemeinnütziger Verein-Challenge. Die wollen auch Geld verdienen, aber man muss halt einfach echt sagen, das ist halt Festival. Ne? Das hat einfach Festival-Charakter und ich bin ja am Tag davor mit Ralf Rad gefahren, der dann da gecampt hat. Auch geile Story, wo die Strati oder Fred dann erzählt haben, dass halt einfach die Parkplätze nicht genug waren und dann Felix halt einfach zu so einem Bauern gesagt hat, so hier, wir brauchen nochmal zwei Felder und dann klappt das halt. Das ist ja in der Stadt undenkbar, aber das zeigt halt einfach wirklich diesen Spirit nicht nur von Felix und der ganzen Walkshöfer Familie, sondern auch von der ganzen Region. Und Ralf hat halt auch erzählt, er hat halt da gezeltet, nicht auf dem Campingplatz, wo jetzt auch dieses Glamping ist, das muss wohl auch super cool gewesen sein, aber auf der anderen Seite. Und das hat wirklich Festivalcharakter. Und das ist ja auch das, was Bob Babbitt meinte früher, der Wildflower Triathlon, der war so in der kalifornischen Wüste. Und das ist jetzt, geht jetzt auch in die Richtung. Und das ist schon einfach krass. Also, und man macht sich ja auch wirklich gar keine Gedanken darüber, dass man halt einfach 700 Kilometer nach Rot fährt, um sich dieses Rennen anzugucken. Und es ist ja nicht nur dieses Rennen, sondern es sind halt einfach auch die Tage vorher und die Tage danach. Und alle, die jetzt dieses Jahr nicht dabei waren, die haben sich schwarz geärgert und haben gesagt, Alter, nächstes Jahr muss ich wieder dabei sein. Und ich habe mich schwarz geärgert, dass ich erst am Freitag früh losgefahren bin und nicht schon am Mittwochabend. Also das ist schon wirklich echt schon, ja, wahrscheinlich auch irgendwie einzigartig im Triathlon, was da für eine Stimmung herrscht, was da für ein Vibe herrscht auch, die Tage vorher, die Tage am Rennen. Und das war schon wirklich, das hat richtig, richtig Bock gemacht. Und dass der Scott DeRue für Ironman jetzt und auch nicht inkognito irgendwo da rumläuft, sondern sich wirklich auch von Felix dann die Messe zeigen lässt, da im VIP-Bereich rumläuft, ganz offen mit allen drüber redet, das ist schon ein cooles Zeichen, weil da muss man halt auch mal ehrlich sagen, die Sportart ist dann doch nicht so groß, wie wir sie immer wahrnehmen. Sondern es ist halt einfach eine kleine Bubble und es gibt halt überhaupt keinen Grund, dass die Companies sich gegenseitig bekämpfen, denn ich glaube, mittlerweile hat Rot halt auch sein Standing, die müssen sich auch keine Sorgen mehr machen, das hat man auch gesehen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, wer alles da war. Aber das ist schon cool, dass die da jetzt einfach zusammen gucken, wie können wir diesen ganzen Sport weiterbringen und dass du da jetzt nicht mehr einen Andrew Messick hast, der denkt, er ist der König der Welt oder alles andere ist scheißegal, sondern dass du offensichtlich da wirklich einen Typen hast. Ich meine, der hat ja auch gebrannt, das hast du ja auch gesehen. Das war ja wirklich, der hat total aufmerksam zugehört, war jetzt 0,0 arrogant oder überheblich und ich meine, der wurde da von irgendwelchen Dödels angequatscht. Aber der hat sich wirklich, also fand ich extrem sympathisch und man hat auch echt das Gefühl, der brennt für diesen Sport.
Voll. Also alleine, dass er da hinkommt, sich das anguckt und um zu schauen, was kann man noch verbessern und sowas und dass halt jetzt irgendwie Challenge und Ironman Profit machen wollen, ist doch auch voll geil. Also weil nur so funktioniert das Ganze und wir können irgendwie bei geilen Rennen starten und irgendwo da mitmachen. Und am Ende des Tages ist ja, je mehr Happening das ist oder je mehr Festivalcharakter und sowas hat, desto cooler ist es ja. Und wenn das irgendwie noch größer, cooler, schöner, bunter, lauter wird, umso besser. Also, und wenn da Ironman sich was abschaut, dass diese Rennen dann auch so in diese Richtung mehr gehen, da gewinnt halt der komplette Sport. Ne? Weil guck mal, wie viele Zuschauer auch dann in Rot sind, wenn du dir überlegst, in Frankfurt ist es beim Laufen nachher auch wieder super voll, aber an der Radstrecke gab es jetzt eigentlich keine großen Hotspots mehr. Das gab es früher mal in Bad Vilbel da,
voll,
am Heartbreak Hill, wo nicht ganz so Lara Berg, aber wo auch so ähnlich in die Richtung das
ging. Ach schon, das war, wollte ich gerade sagen, also
ja,
Anfang Mitte der 2000er war das schon, da bist du, hast du schon so ein Spalier gehabt.
Genau.
Und das war nicht nur 200 Meter lang, sondern das war wirklich von unten bis oben, da hattest du einen Sprecher, das war schon, klar, war, also Lara Berg ist ja auch im Triathlon wahrscheinlich einzigartig, aber das war schon cool, also das muss man schon sagen.
Voll, nein,
das war safe so wie Greding, würde ich sagen.
Ja, genau. Nee, das war auch schon ein geiles Ding einfach, aber das gab's ja dann gar nicht mehr und die Messe wird immer kleiner und wenn man da jetzt in die richtige Richtung geht und die einfach untereinander sich austauschen und schauen, was funktioniert bei denen, was funktioniert bei anderen, was funktioniert auch nicht, ist das generell erstmal ein super cooles Zeichen, finde ich. Muss man einfach schauen, was dann umgesetzt werden kann und so, aber dass sie sich da Gedanken machen und das Ironman, da haben wir ja öfter schon gesprochen, in den letzten Jahren auch immer viel abbekommen hat, auch zu Recht. Muss man jetzt aber auch sagen, machen sie jetzt wieder seit dem Wechsel des CEOs zu Scott DeRue viel, viel richtig. Und es passieren halt coole Sachen. Sie probieren auch Sachen aus, also wie jetzt auch mit dem Quali-Modus. Den hat ja gar keiner mehr, also da hatte ich auch nicht im Kopf so, ja, man müsste mal den Quali-Modus anpacken. Aber jetzt das zu sehen und sich dann damit, so ein bisschen damit zu beschäftigen und dann zu sehen, man kann ja dann auch mal mit dieser Formel, muss man ja gucken, wie gut die sich jetzt bewahrheitet, dann mal vergleichen, Männer, Frauen und so. Also da kann man ja richtig geile Spielereien mitmachen auch.
Voll, total.
Und auch dann sehen, okay, werden es jetzt mehr Frauen die sich qualifizieren für Kona, weil einfach da die im Verhältnis stärker sind und oder bleibt es ungefähr gleich? Also das, ja, das ist einfach, da passiert was und es wird drüber geredet und man kann sich mit was Neuem beschäftigen und das hat ja sogar so eine leichte Gamification fast schon mit dieser Formel jetzt. Klar musst du am Ende dein Rennen machen und so gut es geht machen. Das ändert sich, glaube ich, nicht, wenn du jetzt selber racest, aber ja, was halt dann im Optimalfall verhindert wird, ist halt, dass du dann einen Rolldown bis Platz 748 hast. Und klar ist es dann jetzt blöd für manche, die dann jetzt in der richtigen AK waren, weil da halt gerade keiner startet oder schon qualifiziert ist und ich kriege mit Platz 37 irgendwie noch einen Kona-Slot. Aber das ist ja eigentlich, wenn du dieses Qualifikationssystem geil findest und dieser Gedanke, das ist die WM, da sind die besten Profis und Altersklassenathleten der Welt, ist es ja de facto nicht so. Genau. Wenn du jetzt einfach definierst, genau, ich habe da ein paar Altersklassenathleten und ich habe jetzt ein Rennen, wo eine Altersklasse einfach schwach besetzt ist oder halt die, die wirklich gut drin sind, vielleicht schon qualifiziert sind, weil die ihren dritten Ironman dieses Jahr machen oder letztes Jahr sich schon qualifiziert haben, weil die viel racen. Und dann hast du da einen Rolldown bis keine Ahnung was. Dann sind das ja de facto nicht die stärksten Athleten, die A, generell es auf der Welt da gibt und die auch bei dem Rennen am Start waren, sondern das ist dann, die haben einfach Glück gehabt. Und diese Stories sind natürlich auch super schön und super cool, dass man auch mal Glück hat und da eine Quali mitnimmt. Und die, die es halt hatten, können jetzt sagen, ey, ich war auf Hawaii, es wird immer schwieriger, also die können sich immer mehr noch damit brüsten dann in Zukunft. Ja, Hawaii war ich schon mal. Die noch nicht da waren, für die wird es eben schwieriger jetzt. Aber ich finde, also das kann man ja auch gut oder schlecht finden, wie man will. Jeder hat eine eigene Meinung. Ich finde das halt ultra geil, weil ich einfach so dieser Wettkampftyp bin und einfach diese Idee, da ist eine WM und das ist sauhart, sich dafür zu qualifizieren, das sind wirklich die Besten der Welt, finde ich gut.
Und so sollte es ja eigentlich auch sein. Was mir da einfällt, und das ist ja noch gar nicht geklärt, oder wahrscheinlich wird es geklärt sein, aber die Altersklassensieger sind ja qualifiziert. Was ist, wenn die Altersklassensieger nicht nach Hawaii wollen? Rutscht dann in dem Fall der Zweite nach oder verfällt dann der Platz und kommt in dieses normale Quali-System mit dem Schlüssel rein?
Ich glaube, es ist Zweiteres. Ich muss mich nochmal tiefer da einlesen. Ich habe es halt, als die Regel rauskam, so überflogen, diese Bullet Points. Ja. Und mit ein paar Leuten drüber gesprochen, aber jetzt noch nicht im Tiefsten, dass ich die Frage beantworten könnte. Weiß ich auch nicht, muss ich passen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, es wird wie Zweiteres sein. Sonst hast du ja wieder den Rolldown.
Genau, das würde ich auch sagen. Dass du da tatsächlich dann einfach, wenn der Erste nicht will, ist das normale System, dann kommt der Platz in diese Gesamtplatzierung rein, was ja auch wirklich ganz cool wäre. Was ich noch zu Rot sagen wollte, weil ich jetzt diese Woche nochmal mit Jakob, der auch ein tolles Rennen gehabt hat, 8:34 hat er gemacht in Rot und war 11 bester Amateur. Und der ist so sehr gut, also was heißt sehr gut, für Amateurverhältnisse sehr gut geschwommen, 59 Minuten ohne Neo, ist dann 4 Stunden 30 Rad gefahren und das ist ja so dieser Bereich, wo halt die Top-Sub-9-Athleten fahren und wo es auch oftmals diese Pulks gibt und gab und er hat jetzt berichtet, dass das ein sehr faires Rennen war, also am Anfang, ich glaube bis Greding oder bis am Solarer Berg hat er dann die Gruppe verloren, das war so eine, aber auch nur 12-13-Mann-Gruppe, wo er dann immer hinterhergefahren ist, weil er gedacht hat, ey, wenn ich jetzt mal nach vorne fahren will, muss ich halt einfach an der ganzen Gruppe vorbei, dann muss ich halt einfach einen richtig, richtig langen Effort machen. Aber er hat berichtet, dass die ganze Zeit tatsächlich Kampfrichter dabei waren, da war auch so einer, der von Anfang an es drauf angelegt hat, einfach hinterher zu lutschen, der hat dann auch eine Zeitstrafe gekriegt.
Herrlich!
Ey, wie cool, das funktioniert hier. Und dann am Solarer Berg, wie gesagt, ist die Gruppe so ein klein bisschen auseinandergeflogen und dann waren sie zu dritt unterwegs. Das war sehr fair, meinte er. Das war auch cool. Die anderen beiden auch immer, musstest dir gar keine Gedanken machen. Ich finde, das hilft dir auch schon, wenn du weißt, die fahren fair hinter mir oder die hängen 3 Meter hinter mir drin. Also das ist ja auch vom Kopf her so eine ganz andere Geschichte. Aber er hat auch tatsächlich dann mehr oder weniger die ganze Zeit auch ein Kampfrichter-Motorrad um sich rum gehabt. Also auch in dieser Dreiergruppe. Und er war letztes Jahr auch am Start, da war es nicht ganz so krass, meinte er. Also da war schon deutlich mehr Pulkbildung. Vielleicht war es jetzt auch einfach dieses Jahr dem Rennen geschuldet, dass es vielleicht einfach nicht so eine große Gruppe gab. Aber das muss man halt auch nochmal positiv bemerken, weil ja in Frankfurt die Kampfrichter ordentlich einen auf den Deckel bekommen haben, bezogen aufs Profirennen. Aber das war dieses Jahr auch im Amateurbereich wirklich ein sehr faires Rennen. Also das war schon wirklich ganz, ganz cool.
Ja, also Wahrscheinlich werden wieder viele berichten jetzt dann, dass es irgendwo hinten keine Kampfrichter gab und da es Pulks auch gab, schickt's rüber. Das war ja auch so, wo wir am Solarer Berg standen. Ich weiß nicht, Nils, ob du dich noch daran erinnern kannst, als wir da wieder weggefahren sind. Da war, stand so, da und dann war so Nils, das muss ich ihm erzählen, das ist mir gerade eingefallen, das war so geil. Kamen so die Leute an, Nils, oh nee, aber die, auch die Altersklassen in hier, die fahren alle echt super fair, geil. Dann kam genau in dem Moment hinten über Grenzleinsberg in der Abfahrt so ein Pulk runter. Ich so, boah, also da hinten sehen, da waren ein paar richtig, richtig nah an. Dann kamen so die ersten, Nils so, nee, guck, die fahren fair. Ich so, ja, aber da hinten der vierte, ah, der nicht. Und dann fing Nils so an, nicht. Nils so an, zu nah. Ja, den Leuten das so zuzurufen vom Rand, das war nicht geil. Also irgendwie so, sauber, zu nah. Auch so ja, laut, dass sie es auf jeden Fall gehört haben.
Aber das ist doch auch wirklich, weil ich finde auch tatsächlich, das gibt ja einfach Situationen, wo man echt sagen muss, da ist es jetzt, was heißt unvermeidbar? Man kann es immer vermeiden in dem Moment, wo man halt einfach sagt, und das ist das, was wir uns Athleten auch immer mitgeben, wenn du im Pulk bist, fahr einfach hinterher. Fahr einfach mit 15 Meter hinterher, weil wenn vor dir ein Pulk ist, musst du immer noch abbremsen, damit du nicht reinrollst, aber dann fährst du halt einfach immer fair und wenn dann Kampfrichter kommt, kannst du einfach sagen, ey, was ist da vorne für eine Scheiße? Weil wenn die da dann zu zwei oder mit zwei Metern, drei Metern draufhängen. Aber das sind ja dann so Situationen, da ist es halt einfach auch echt, da musst du halt einfach proaktiv sagen, nee, ich will jetzt hier fair fahren. Das
ist eine aktive Entscheidung.
Aber wenn du halt so wie da mit drei, vier Leuten fährst, da ist doch gar keine Frage, dass du mit drei, vier Leuten fair fahren kannst. Und wenn dann einer so zwei Meter hinterm anderen fährt, dann denkst du einfach wirklich, Alter, das ist doch einfach so ein hochgradiger Beschiss. Und die müssen sich doch auch schäbig fühlen. Das finde ich halt so krass. Und ich meine, ich habe oft genug wirklich solche Leute angemufft, auch in Frankfurt letztes Jahr. Aber die haben ja einfach, denen ist das ja egal. Die hängen dann da einfach wirklich zwei Meter hinter dem Vordermann am Hinterrad und freuen sich diebisch, dass sie da 100 Watt fahren und dass sie nachher einen schnellen Marathon laufen. Und du denkst einfach nur, was bist du für eine arme Wurst? Also und das finde ich wirklich, das hat mich auch in Rot da echt, da kommen wir zu viert oder zu fünft an, die ersten drei waren fair und der eine, und der wurde auch nicht gerade überholt, das hat man dann ja einfach gesehen.
Ja, du hast so, ja lange kommen sehen dahin.
Alter Schwede, unfassbar, also wirklich krass und da denkt man halt wirklich, Leute, ihr habt es doch selber in der Hand und das muss man nun wirklich nicht machen. Aber generell muss ich sagen, war das dann doch, also es ist ja kein Pulk angekommen.
Nein, die meisten sind da ja auch wirklich, schon, genau, also es hing jetzt auch keiner auf zwei Meter, sondern der war halt auf sechs dann irgendwie. Der hat es noch so halbwegs fair aussehen lassen wollen wahrscheinlich, aber am Ende war das jetzt nicht, dass wir gesehen haben, dass krass da Leute irgendwo lutschen. Es war nur so witzig, dass da welche vorbeifuhren und Nils das so sagte, oh, die fahren aber alle super fair hier. Und genau in dem Moment wie ich dann diese Gruppe, wo zwei voll hinten draufhängen. Und ich so, ah, die da hinten nicht. Doch, ah, nee. Und dann auch sofort, die sind auf unserer Höhe und sofort ihr Kommentar von jetzt zu nah. Das war einfach so eine guter Moment einfach. Und da sind wir in den Bus gestiegen, haben so ein bisschen kaputt gelacht noch über die Situation.
Ja, dann bin ich ja danach erstmal eingepennt, weil ich so müde war. Das war ja, als wir dann von der Radstrecke zu T2 gefahren sind. Und du wolltest ja auch pennen, aber da war das Rennen ja so spannend. Das war dann ja diese ganze Dynamik, wo Fred die Kette vom Rad gefallen ist, Strati gestürzt ist. Und ich wollte einfach nur pennen. Felix von Garmin hat auch geschlafen neben uns. Wir waren die beiden alten Herren in Weiß, denen die so Sappe aus dem Mund rausgelaufen ist. Und du völlig, völlig euphorisch vor deinem Telefon gehangen und die Live-Coverage gesehen hast. Das war schon spannend. Aber wo wir schon bei Kampfrichter sind und Fairness, da müssen wir natürlich auch nochmal pochen. Wir wollen noch die Auswertung vom Race Ranger sehen.
Oh weil ja, vorher, stimmt.
Vorher sich hinstellen und sagen, Leute, das wird veröffentlicht und dann so klammheimlich das Ding wegrauschen lassen, das geht ja nun nicht. Also wir müssen stimmt, irgendwann, das wird Felix mit Sicherheit auch machen. Naja, die wird schon mit dem Knall kommen. Aber das darf nicht verschwiegen werden. Also die Auswertung des Race Rangers von Rot, die wollen wir noch sehen. Vor allem, ich meine, da muss man sich ja auch sicher sein, dass die Ersten über jeden Zweifel haben sein werden. Weil also Jonas ist
ich glaube, Schombi hat richtig viel gelutscht.
Komplett alleine gefahren. Sam ist komplett alleine gefahren. Ich glaube auch die Platzierung dahinter. Also Strati ist ja auch so viel von vorne gefahren. Da kann ich viel
das werden wir sehen,
Mischbereich sein. Bei Fred ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr, sehr groß, dass er nirgendwo im Windschatten hing. Vincent Lewis muss man sehen, wie da bei ihm so die ersten Rennstunden waren. Nachher ist er ja auch wirklich sehr aktiv gefahren. Aber das fände ich halt schon wirklich spannend, das mal einfach zu sehen. Und Felix, also wenn du den Podcast hören solltest, vielleicht tust du das ja, Die Auswertung, die muss noch kommen, denn das war wirklich ein cooler Move von Sam Laidlaw und auch von Felix, da sofort zu sagen, nee, wir haben da überhaupt kein Problem mit, das zu veröffentlichen. Also da müssen dann den Worten Taten folgen, sagt man
ja,
das so.
Wird, ja. Da
oder kriege ich,
krieg ich
da wieder einen auf den Deckel? Nee, das heißt so, oder? Worten
so,
Taten folgen lassen. Ja, weil
doch, das ist richtig.
Das wäre eigentlich so ein Klassiker.
Ich bin ja auch schlecht bei Sprichworten. Ich höre manchmal gar nicht, wenn du irgendwas falsch sagst, sondern ich merke es ja erst, wenn Leute das kommentieren und richtig stellen.
Nee, manchmal kannst du dich aber auch schon nicht mehr vor lachen und haust mir dann direkt ein zwischen die
ja,
Beine. Aber ist ja auch okay.
Wenn die so falsch sind, dann, dass sogar ich das weiß, dann weißt du, du hast komplett ins Klo gegriffen. aber gut. Nein, schön. Ja, das ist aber noch spannend. Da müssen wir dann nochmal eine richtige Tiefenanalyse machen, wenn wir die Daten bekommen. Ich bin echt gespannt, wie die auch aufbereitet sein werden. Vielleicht werden sie auch so aufbereitet, dass du gar nicht siehst, was wer wie wo ist und dass du erstmal noch ein Studium machen musst. Um zu sehen, wie du die Daten interpretierst. Das ist dann auch noch eine spannende Sache. Vielleicht dauert es auch deswegen so lange, weil die es ordentlich aufbereiten wollen.
Definitiv.
Das ist irgendwie auch verständlich ist. Das Wort hat mir gefehlt.
Wenn sie schlau sind, holen sie Thorsten Radde als Consultant rein.
Oh,
der wird das so, aufarbeiten, dass jeder das versteht. Der Mann der Zahlen, der ist einfach, das kann er ja wirklich immer richtig, richtig gut. Und insofern glaube ich, aber es kann natürlich wirklich sein, das ist jetzt halt das allererste Mal, dass sie jetzt sich auch noch überlegen, okay, wie machen wir sowas? Aber letztendlich kannst du es ja relativ einfach machen, indem du halt einfach zeigst, wie viel Prozent des Rennens du in welcher Farbe warst.
Ja, ja. Und wenn welche, du dann halt welche Startnummer / Athlet, wie
genau.
Lange, in welchem Bereich war. Und dann
genau.
Machen die, glaube ich, noch diese, ich glaube, Jojos hieß. Also, dass du so, ne, weil du ja auch zum Beispiel am Berg oder so, am Solarer Berg, ist ja alles rot gewesen hinten, wenn du halt reinrollst. Und
ja, aber auch da ist es ja so, dass laut Regularien, ich weiß, das macht man nicht mehr, aber auch am Berg musst du Abstand halten. Es ist nicht
ja, ja,
so, dass
aber das
am
ist
Berg.
Ja, das wird ja toleriert und dann machen es alle, wenn es da keine Strafen gibt, dann wirst du da halt ja rot haben, eben bei denen, die hinterherfahren, der nicht ganz vorne fährt. Und das sind dann eben diese Jojos, dass du mal kurz rein und wieder raus irgendwie. Da bin ich gespannt, wie das, also anscheinend werden die auch, ich glaube, Fred hat mir das erzählt, der hat ja schon mal so Daten gesehen, werden die auch angezeigt, so Jojos, so raus, rein,
okay.
wie viele Jojos gab's. Weil
okay.
Das sind ja dann manchmal nur 1-2 Sekunden, die du irgendwo reinrollst und wieder raus bist.
Klar, natürlich.
Ne?
Das ist klar,
genau.
Logisch.
Ja.
Aber das wird spannend. Also da muss man dann auch nochmal sehen und ja, was natürlich auch wieder kam, dass dann 20 Meter natürlich ein riesengroßer Unterschied sind zu 12 Metern. Das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, aber das ist dann halt einfach so eine Grundsatzdiskussion. Aber
da finde ich halt einfach klar, also für, wenn du, je nachdem, wie du es halt betrachtest, ne? Es ist halt einfach das Game und wenn du Profi bist, musst du mit den Gegebenheiten, mit den Spielregeln des Spiels das Maximum rausholen. Da fand ich dieses, was Blumenfeld gesagt hat, so beeindruckend da. Ich glaube, das war nach Hawaii, wo er gesagt hat, ja, musst du halt anders trainieren.
Ja,
so, du musst
total.
Einen anderen Schwerpunkt setzen, du musst mehr
total.
Auf Laufen setzen und du musst halt die 12 Meter ausnutzen. Das ist halt so. Und wenn 20 Meter sind, musst du halt den Schwerpunkt mehr aufs Rad setzen, dass du da halt nicht abgestellt wirst. Musst dich halt anpassen, je nach Rennen, was du machst und je nach Situation. Für den Sport gesehen und wo es herkommt und über Hawaii und jeder macht alleine für sich diese Distanz und diese Idee, die dahinter steht, hinter diesem ganzen Ding, dann wäre natürlich eine 20-Meter-Regel viel, viel geiler, weil es eine viel mehr eigenständige Performance ist. Aber ja, für uns als Zuschauer ist glaube ich, ist beides spannend, ist beides geil zu sehen. Aber natürlich ist für einen Athleten, der nicht der beste Läufer ist, ist es natürlich immer geiler und fairer, eine 20-Meter-Regel zu haben, weil dann kommt es wirklich auf Swim, Bike, Run an. So
total.
Ist es halt Swim and Bike Positionskämpfe und natürlich musst du eine absolut Top-Performance haben und auch gut sein auf dem Rad, aber das Ding beginnt halt dann, sobald du die Laufschuhe anziehst. So.
Absolut, und auch da musst du ja trainingsmäßig, ich meine, das finde ich jetzt auch, wenn du dir anschaust, Hogenhauk in Frankfurt,
ja,
dass der jetzt ja
schon
immer... Sam
Laidlaw, Schombi in Rot, auch trotz 12-Meter-Regel sich klar abgesetzt.
Ja, also ich meine jetzt so, auch gerade, ich meine jetzt bei Hogenhauk auch gerade so dieses, weil Hogenhauk ja eher der Typ ist, der beim Laufen dann eingeholt wird, wurde er jetzt auch vom absoluten Wunderläufer Christian Blumenfeld. Aber du hast halt auch gesehen, dass der jetzt halt einfach auch ein richtig, richtig starker Läufer mittlerweile ist. So, der wird jetzt nicht derjenige sein, der eine 2,32, 2,33 läuft und der halt nur darauf achten muss, dass er vorne mit vom Rad steigt. Also Hogenhauk wird immer rausfahren müssen. Aber die Qualitäten hat er ja auch, aber er läuft halt jetzt mittlerweile so stark, dass man halt schon ein Christian Blumenfeld sein muss, um ihn einzuholen. Kaspar Stornes, der dann halt, weiß ich nicht, was ist er gelaufen, 35 läuft, der holt ihn halt nicht mehr ein. So, das ist das, was ich meine. Also das ist dieses auch mit dem Laufen, musst du dann halt einfach gucken, okay, wie kriege ich das halt hin, dass ich zu so einem Läufer werde? Oder wenn du dir anschaust, Cat Matthews oder Laura, was die hier in Frankfurt, in Hamburg gelaufen sind, das ist ja krass. Also es ist ja einfach unvorstellbar, was du halt für ein Laufniveau haben musst. Und das hat eine Cat ja vorher auch noch nicht gehabt. Also die hat ja auch das Laufniveau tatsächlich nochmal, gerade in Kombination mit dem harten Radfahren, auch nochmal auf ein komplett anderes Niveau gebracht. Und das wird halt auch spannend sein, wie so eine Athletin wie Lucy Charles Barkley. Das wird halt, die muss halt auch jetzt richtig schnell laufen. Also die ist auch schon richtig schnell gelaufen, aber die ist vorher mit so viel Abstand vom Rad gestiegen, gerade in Kona, wo du gesagt hast, okay, die muss jetzt noch einen starken Marathon laufen, um das Ding zu gewinnen. Und jetzt in der Kombination mit einer Taylor Nipp von eben auch der Radstärke einer Cat Matthews und Laura Philipp, muss sich ja darauf einstellen, dass sie zu viert vom Rad steigt. Also, dass die Mädels sie einholen beim Radfahren. Und dann muss halt auch sie einen entsprechenden Marathon laufen. Also, das ist schon krass, wie sich das halt einfach entwickelt. Und da hast du total recht. Das sind dann letztendlich die Regularien. Klar wäre es jetzt wahrscheinlich für eine Lucy Charles Barkley besser, wenn es eine 20-Meter-Regelung ist. Klar. Das würde ihr jetzt brutal in die Karten spielen, aber die ist halt nicht da. Dementsprechend muss sie jetzt halt ihr Läufer-Game nach vorne bringen. So, und Deron hatte jetzt letztes Wochenende ganz souverän Vittoria Castais gewonnen, wo Anna Haug ja leider wieder aussteigen musste. Also bei Anne wird es jetzt leider, glaube ich, auch ein bisschen, läuft die Zeit davon mit der Validierung ihres Platzes. Das wäre natürlich mega, mega schade, wenn sie nicht in Kona starten könnte. Also das wäre echt traurig, weil Anne halt einfach, ist halt einfach Anne. Also das ist halt eine, die, wenn sie am Start steht, in der Regel immer eine Gefahr ist und immer das Rennen gewinnen kann. Und gerade auch in Kona aufgrund ihres Profils, aufgrund ihrer Größe auch und diese Stärke in der Hitze schnell zu laufen. Aber scheinbar scheint da immer noch irgendwie eine Verletzung sie zu behindern, denn sie ist auch nicht schlecht losgelaufen. Sie ist ja als Zweite vom Rad gestiegen und ist dann am Anfang die gleichen Splits wie Deron gelaufen und hat dann aber bei 10 ist sie dann raus. War aber jetzt, was die Splits anbelangt, ist sie jetzt nicht irgendwie großartig langsamer geworden. Also, dass man jetzt das Gefühl hatte, dass sie irgendwie gegen die Wand gelaufen ist oder energetisch oder irgendwas. Also, scheint dann doch irgendwie eine Fußverletzung oder irgendetwas zu sein. Also, das ist ein bisschen schade, dass man da
auch. Man weiß nicht was, ne? Jetzt nicht,
ne, genau, man weiß nicht, was es ist. Aber ist ja auch ihr gutes Recht, muss sie auch nicht. Aber es ist natürlich als Fan, würde man sich natürlich freuen. Besteht noch die Chance, dass sie die Kona-Quali noch schafft. Aber die Luft wird natürlich dünn. Aber da sind jetzt natürlich dann einfach auch wieder Athletinnen, auch bei den Frauen dazugekommen, wo man wirklich sagen muss, die werden halt auch in Hawaii spannend sein. Also das muss man halt einfach auch sagen. Auch die Norwegerin, die in, jetzt ist mir der Name entfallen, aber die in Hamburg Dritte war, die halt auch
Lufthed.
Lufthed, genau, die auch so wahnsinnig stark ja auch gerannt ist. Ich meine, die ist, glaube ich, eine 45 gelaufen, was die Jahre vorher gereicht hätte, um jedes Rennen auf der Welt zu gewinnen. Und hinter einer Laura Philipp und einer Cat Matthews wärst du dann nur mit ganz viel Respekt Dritte. Aber ja, Hawaii, das ist nicht mehr nur, dass da ein, zwei Frauen die Möglichkeit haben, das Rennen zu gewinnen oder 3, 4, sondern da sind jetzt mittlerweile auch 5, 6, 7 Stück, die halt an einem guten Tag das Ding abschießen können und ganz komplett andere Dynamik, ne? Das ist echt geil. Also ist schon crazy.
Ja, und auch die Rennverläufe, ne? Das ist halt, wir reden drüber über 12 Meter und sagen, es wird halt so ein Rennen für die Läufer, aber du hast natürlich absolut recht. Auch so ein Hogenhaug, der hat da halt fast 10 Minuten rausgefahren oder 8 Minuten, so wie früher Norman Stadler oder ein Fares immer, wie die Rennen gewonnen haben. Genau. Und dann, das ist nicht mehr möglich. Und dann kommt Christian Hogenhaug und zeigt, hier, hold my beer. Ich zeig dir mal kurz, was möglich ist. Dann hätte der dann den Kettenverlust am Rad nicht gehabt, die Kette runtergefallen und diese Minute Zeitstrafe. Dann wäre das hinten ein Zielsprint gewesen mit Blumenfeld. Beziehungsweise, wenn der mental die letzten 5 immer noch nicht dran ist, ist auch die Frage, zieht er so noch durch oder ist dann irgendwann auch die Energie weg?
Genau,
das spielt ja auch eine Rolle. Bist du vorne, bist du auf 1 oder bist du auf 2 und merkst, du kommst nicht ran?
Musst du früher Risiko eingehen? Also ich meine, das ist ja auch so, das ist ja das Faszinierende auch tatsächlich beim Blumenfeld, wie klar der auch letztendlich ist. Also du hast ja wirklich immer das Gefühl, dass der halt einfach auf die Sekunde pro Kilometer genau ausrechnet, was muss ich jetzt laufen? Und da musst du erstmal imstande zu sein. Also jetzt nicht nur diese
Rechenaufgabe. Ja, der läuft ja nur bei 2 Millimol, deswegen ist das entspannt für den.
Ja, aber du musst ja trotzdem auch dann wirklich von 3,35 auf 3,30 steigern können.
Ja.
Und das nach 6,45 Renndauer und noch irgendwie 10 Kilometer vorm Ende. Aber wenn du dann halt von 3,35 nicht auf 3,30, sondern auf 3,25 steigern musst, das ist dann halt genauso dieser Bereich, wo dann vielleicht der Motor auch explodieren kann. Also das war schon wirklich auf Kante genäht in Frankfurt. Und wie du gesagt hast, also sowohl der Kettenabwerfer als auch die Zeitstrafe, wenn das nicht gekommen wäre, aber wenn und hätte, zählt nicht. Also da sind ja viele Dinge. Und Hugenhaug ist ja auch tatsächlich in die Position gekommen, weil er vor den Jungs aus dem Wasser rausgekommen ist. Und ich weiß gar nicht, ob wir da in dem Podcast von Rot, den wir aufgenommen haben, als ich gerade angekommen bin, das glaube aber ja, dass ja tatsächlich Hugenhaug so eine gute Schwimmgruppe hat zu Hause, dass er ganz bewusst auf Trainingslager verzichtet hat, weil er gesagt hat, er will zu Hause, ich glaube, er wohnt auch in Aarhus, nicht in Kopenhagen, also da haben wir auch schon oft drüber geredet, dass das Trainingssystem halt einfach, gerade in Dänemark, das ist ja wirklich ein ganz kleines Land und es ist ja sehr auffällig, wie viele gute Athleten sie haben, auch im Amateurbereich. Also da sind ja auch extrem viele starke, sowohl Männer als auch Frauen, extrem viele starke Athleten im Amateurbereich unterwegs. Und einer der Gründe ist, dass die halt so organisiert sind, was die Vereine anbelangt, dass die wirklich alle zusammen trainieren. Also das sieht man ja auch bei den Reportagen oder YouTube-Videos von Magnus Ditlev dann immer, wenn er halt dann da morgens schwimmen geht. Das sind dann nicht nur Profiathleten, die da schwimmen, sondern das sind halt auch um 6 Uhr morgens die ganzen Amateurathleten, die dann halt vor der Arbeit schwimmen. Und dadurch wird dieses Gesamtniveau natürlich extrem angehoben. Und Ditlev ist ja in der Nähe von Kopenhagen based. Und ich meine Christian Hugenhaug eher in Aarhus, kleinere, auch super schöne Stadt im Norden von Dänemark. Aber auch da haben die halt so ein gutes Trainingsnetz, so ein gutes Schwimmtraining, dass er halt gesagt hat, ich mache dies ja, ich glaube, er war nur ein einziges Mal 2 Wochen lang auf Lanzarote oder auf Fuerteventura. Ansonsten hat er alles bewusst zu Hause trainiert, um halt 6-mal pro Woche mit der Trainingsgruppe schwimmen zu können. Und das ist natürlich schon cool, wenn du dann halt einfach so ein Commitment zeigst und jeder weiß, das Wetter in Dänemark, also ist so wie bei uns zu Hause, richtig cool ist das nicht. Er hat wahnsinnig viel Indoor trainiert, hat auch relativ wenig Volumina auf dem Rad trainiert, das war auch ganz spannend, hat Double Threshold Days auf dem Rad auch gemacht, also dann irgendwie morgens 2 Stunden, abends 2 Stunden, das bricht das Ganze natürlich ein bisschen vom Kopf her, macht das Ganze ein bisschen einfacher. Auch da muss man sagen, hat halt einfach in den letzten Jahren sehr viel Volumina trainiert, also auch da muss man sehen, dieses reduzierte Radtraining, sehr schwellenbasiert, also er hat auch sehr intensiv trainiert, folgt auf eine Phase, wo er sehr viel Volumen trainiert hat. Also das Volumen, glaube ich, hat auch sehr viel dafür gesorgt, dass es halt so funktioniert. Heißt ja auch nicht zwingend, dass es dann nächstes Jahr wieder funktioniert, weil die Basis ja geringer wird. Aber Fakt ist, er hat halt sehr viel auf der Rolle trainiert, hat wenig Umfang gemacht auf dem Rad, hat sich bewusst dazu entschieden, um halt einfach 6-mal pro Woche in der guten Gruppe zu trainieren und war dadurch in der Position erstmalig auch, dass er ganz vorne mit aus dem Wasser rausgekommen ist, vor Ditlev, vor den Norboys, um halt auch dementsprechend die Attacke setzen zu können, denn Ditlev hat auch versucht wegzufahren. Es ist ihm einfach nicht mehr gelungen, weil er halt einfach im Blumenfeld einen Ditlev nicht fahren lässt, weil die ganze Gruppe mittlerweile weiß, wir dürfen Ditlev nicht mehr fahren, weil sie auch das Radgame angehoben haben. Also es ist halt auch nicht mehr so einfach wegzufahren, sondern du hast jetzt einfach mehr Leute, die mitfahren können und du musst halt auch, das fand ich auch ganz interessant, das hat der Trainer, der Kasper von Ditlev gesagt, sie müssen jetzt halt auch ihre Waffen quasi verändern. Vorher war es so, dass Ditlev immer imstande war, wenn er wegfahren will, ist er weggefahren. Und das geht jetzt nicht mehr. Also das heißt, er muss jetzt auch, wenn er wegfahren will, muss er wahrscheinlich imstande sein, 10, 15 Minuten richtig hart zu fahren. Das war vorher nicht der Fall. Vorher hat er halt einfach gesagt, ich investiere jetzt mal kurz, dann bin ich weg. So wie letztes Jahr halt in Rot, wo er dann halt einfach den einen Berg hochgefahren ist und dann hat Strati noch überlegt, fahre ich hinterher, fahre ich nicht hinterher und hat dann entschieden, nee, ist zu viel. Jetzt ist es halt so, dass er wirklich länger hart fahren muss, um wegzukommen. Und ein Hugenhaug war halt einfach 1,5 Minuten davor und hat dadurch gar nicht das Problem gehabt, wegfahren zu müssen. So hat sich ein bisschen geärgert, dass er halt nicht mit Schombi mitgefahren ist am Anfang, weil er sich Calf Sleeves angezogen hat. aber und auch Socken angezogen hat. Die hatte er im zweiten Beutel nicht, weil das war ja das, was ich letzte Woche auch zu Fred gesagt habe, wie cool, dass Fred halt beide Situationen hatte, also sowohl in T1 als auch in T2 Socken.
Ja, gibt es ja einfach Optionen, ne?
Damit
das ist
er, genau,
heutzutage
das
beim Racen musst du entscheiden können, ah,
genau.
der ist weg, guck mal, der gibt so Gas.
Genau.
Oder, ne, ja.
Weil Hogenhauck hat das halt ganz bewusst gesagt. Er hat halt gesagt, okay, wenn ich jetzt in T2 Socken gehabt hätte, dann hätte er die nicht angezogen. Dann hätte er versucht, mit Schombi zusammen aufs Rad zu steigen, um halt von Anfang an weg zu sein. So hat es ihm natürlich ein bisschen in die Karten gespielt, dass Jonas diesen Defekt hatte. Aber Fakt war, dass er halt gar nicht mehr den Kontakt hatte zu den Norboys oder zu Ditlev. Das heißt, er musste gar nicht so eine Monsterattacke setzen, um wegzufahren. Und das hat ihm natürlich dann in die Karten gespielt. So, und da ist dann natürlich auch wieder Nizza. Also ich finde das irgendwie, also ich bin ja Riesenfan davon und ich finde auch, dass die WM nach Hawaii gehört. Aber irgendwie habe ich trotzdem Bock auch auf Nizza. Also ich finde, man müsste irgendwie noch so Nizza als zweites großes Rennen. Das fände ich halt geil. Irgendwie so Europameisterschaft, auch wenn die in Frankfurt ist, aber dass man halt irgendwie sagt, nee, wir legen Nizza auf den Sommer und das ist dann noch ein Rennen, was nochmal von den Punkten her höher bewertet wird als die normalen Rennen, also die normalen Pro-Series-Rennen. Dann hat man halt einfach die Weltmeisterschaft in Hawaii oder in Kona auf Hawaii. Und man hat die Europameisterschaft, die nochmal ein anderes Ranking hat, in Nizza. Da könnte man dann ja auch Männer und Frauen machen, was ich ja irgendwie auch cool finde.
Ja, aber ich glaube, also jetzt mit Frauen und Männern so in Deutschland ist schon auch geil, weil du einfach da auch noch immer mehr Zuschauer hast, so bei den
Ja, klar.
Und ich finde, wenn es so eine Europameisterschaft ist, so aus Fansicht und auch so aus Mediensicht, wenn du dann die Livestreams siehst und dann so beim Ironman Nizza war jetzt nie, dass da viel los war, dass da die Leute
aber
so voll Bock auf Triathlon hätten.
Aber dieses Rennen an sich fand ich halt geil. Weißt
ja,
du,
dann sollen sie es einfach als Pro-Series-Rennen machen und dann regelt sich das ja schon über die Serie, dass es mehr gute Athleten auch machen. Aber ich würde jetzt nicht die EM aus Frankfurt / Hamburg wegnehmen.
Wobei die Stimmung letztendlich beim Laufen in Nizza, finde ich, auch gut war. Und wenn du jetzt mal anschaust,
ja, aber es ist nicht zu vergleichen mit wie viel da in Frankfurt oder in Hamburg los war an der Laufstrecke.
Ja, das stimmt. Das.
Also, und das war die WM. Also mal gucken, wie es dieses Jahr wird.
Da hast du recht, das
stimmt. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Und das ist die WM, das ist ja nochmal krasser, ne?
Nee, da hast du recht, das stimmt. Aber was ich halt sagen wollte, ist, dass das natürlich wirklich, und das ist ja auch das, was alle positiv erwähnt haben, dass natürlich diese andere Radstrecke schon ein anderes Profil verlangt.
Voll.
Dass du halt schon einfach, du musst halt einfach gerade auch durch diesen langen Anstieg, dann oben dieses lange Flachstück auf dem Plateau, wo dann doch wieder die Aerodynamik und das Pressen eine Rolle spielt. Also es ist ja jetzt auch nicht eine reine Kletterstrecke, wo man sagen kann, ein kleiner Kletterer ist da im Riesenvorteil, denn ich meine, Sam Laidlow ist auch.
Genau. Das ist eher das so ist Sam Laidlow halt und Strati, so diese gerade über 72, 73 Kilo Athleten, die aber auch in der Ebene richtig drücken können.
Ja,
da ist das einfach eine geile Strecke für und die sind natürlich auf Hawaii auch gut, aber da ist es halt nochmal komplett anders, weil es halt diese Rolling Hills einfach nur sind, ist dann doch nochmal. Wobei man auch sagen muss, auch Patrick ist in den letzten Jahren immer auf Hawaii dann doch stark Rad gefahren, war in der Gruppe mit dran, obwohl der eigentlich sagt, also für Patrick müsste man sagen, wäre Nizza eigentlich die perfekte Strecke.
Ja, aber du hast natürlich, was du in, und das spielt Patrick in die Karten, dass er natürlich das Last-Kraft-Verhältnis so super ist, weil natürlich die Gruppendynamik eine andere ist. Weil
Stimmt.
Das spielt natürlich am Anfang jetzt in Nizza nicht so eine große Rolle und das war ja auch so, am Anfang hat man ihn in Nizza ja nicht gesehen.
Hast recht.
Und auf Hawaii ist dann ja doch nochmal diese Aerodynamik und diese 12-Meter-Regelung, also du hast ja auf Hawaii hast du halt einfach diesen riesengroßen Pulk. Da musst du halt drin sein und wenn du da dann drin bist,
das fliegt halt viel schneller auseinander in Nizza.
Genau, und in Nizza ist es halt eine andere Charakteristik. Und da ist Patrick ja super schlau sein Ding gefahren. Also da bin ich auch wirklich mal gespannt dieses Jahr. Also den werden alle auf dem Zettel haben, so definitiv. Denn wir haben es oft gesagt, er hat halt einfach echt die Chance, jetzt viermaliger Weltmeister zu werden. Und meines Wissens gibt es da keinen bisher, der viermal Weltmeister war. Also es gibt Mark Allen und Dave Scott, die 6-mal das Rennen gewonnen haben. Dann gibt es einige, die das Rennen 3-mal gewonnen haben. Aber 4-mal, glaube ich, hat das noch keiner gewonnen. Das ist eine Riesenchance. Und
Total. Klar,
du hast es gesagt. Also auch Jonas Schomburg ist auch einer, für den die Strecke wie gemacht ist. Also definitiv auch von seinen Fahrerfähigkeiten her. Und er ist jetzt auch wieder stark gelaufen. Also da kommen noch mehr Leute dazu und Kaspar Stornes, wenn der in Form ist, ist mit Sicherheit, also viele, Gustav Iden scheint wieder auf dem Weg zu sein. Super geil. Also das macht echt Spaß und jetzt ist gerade gefühlt so ein bisschen so ein kleines Sommerloch. So die großen Rennen sind jetzt erstmal nicht mehr. Jetzt ist so ein klein bisschen Aufatmen. Die Top-Athleten bereiten sich vor auf die Weltmeisterschaften in Nizza und auf Hawaii. Zell am See wird dann so, glaube ich, das nochmal wieder so ein richtiger Knaller sein. Jetzt sind natürlich auch die T100-Rennen, aber gefühlt ist jetzt ja gerade so ein bisschen so ein kleines Sommerloch, was uns jetzt bevorsteht. Aber das wird mega cool sein. Und ich finde eigentlich, was das Rennen anbelangt, und da sind wir, so bin ich ja drauf gekommen, finde ich Nizza schon cool, weil es halt einfach einen anderen Charakter hat. So, weil es halt einfach diesen Bergcharakter hat, weil man alleine auch die Überlegung, welches Rad fahre ich, ich glaube, man weiß, dass das TT Schlauste ist, definitiv. Auch da ist es irgendwie ganz cool, dass solche Athleten wie Jonas Schomburg, die noch kein Sponsoring haben, wer weiß, ob sich das vor Nizza noch ändert. Also jedes Radbrand wäre natürlich fahrlässig, sich nicht um ihn zu kümmern, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er vorne die ersten Stunden während der TV-Coverage irgendwie mitprägen wird, die ist sehr, sehr groß.
Ja, aber ich glaube nicht, dass er das Rad jetzt noch wechseln wird vorher. Da ist er jetzt seit Südafrika mit unterwegs.
Ja, aber das spricht ja auch dafür, dass du es nochmal verändern kannst. Und ich an seiner Stelle würde ganz klar gucken.
Aber das wird nicht passieren, weil die Brands jetzt alle mitten in der Saison kein Budget mehr haben für Leute unter Vertrag.
Nein, aber das Rad, was er jetzt hat, ist ja auch gekauft. Also deswegen würde ich an seiner Stelle tatsächlich gucken, welches ist das schnellste Rad für Nizza. So, und ich glaube, das ist da tatsächlich.
Wenn du unlimitiertes Budget hast, so, meine Prediction, er fährt genau auf dem Rad, mit dem er jetzt in Rot gefahren ist.
Ich glaube, er fährt auf dem TT von Specialized. Ich glaube, das ist tatsächlich für Nizza das beste Rad, was auch Evenepoel fährt, weil das halt leicht ist, weil du damit unfassbar stark bergab fahren kannst. Das hat ja vom Handling her angeblich, ich bin es noch nicht gefahren, aber Basti fährt das ja und er fährt auch das Tarmac und er meint, du fährst auf dem Ding genauso gut runter wie auf dem Tarmac. So, das heißt, wie auf dem Straßenrad. Also, und ich glaube, das ist tatsächlich für die Strecke, also das Rad, was auf Vincent Louis gefahren ist, ich glaube, das ist wirklich für Nizza das perfekte Fahrrad.
We will see.
Habe ich Arndt aber auch schon gesagt.
Daher weht der Wind.
Das ist ja nur meine bescheidene Meinung.
Er erhöht seine Chancen, indem er geheime Tipps an Jonas Papa gibt.
Das ist nur meine bescheidene Meinung, dass ich tatsächlich glaube, dass das Rad ist, so was ich gehört habe.
Ja.
Aber ich glaube ganz ehrlich, weil du gesagt hast, Budget, klar hast du recht, das ist vergeben, aber da würde ich tatsächlich versuchen, als Brand nochmal Budget frei zu machen, weil ich meine, du verpflichtest den ja auch nicht nur für das Jahr. Also du weißt ja, du hast jetzt nächstes Jahr wieder Budget zur Verfügung.
Ich bin da voll bei dir, aber ich bin jetzt so lange in diesem Game, dass ich mit Partnern spreche.
Aber
die haben kein Geld mehr, was sie ausgeben können dann.
Ja, aber das ist dumm. Das ist dumm, weil ich meine, die kosten jetzt ja auch keine 250.000 Euro oder sowas. Also so teuer sind die ja nun auch nicht. Das heißt, wir reden Beträge, die wahrscheinlich im Straßenradsport ein Witz sind. Wir wollen auch jetzt nicht Straßenradsport und Triathlon vergleichen, das darf man nicht. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, bei einem Rennen, was eine weltweite Coverage hat und wo TV-Zeit ist und ich habe einen Athleten, der ziemlich sicher vorne mit aus dem Wasser rauskommt und der aufgrund seiner Mentalität da vorne mit rum...
Triathlon ist zu klein jetzt, ich muss dir sagen, wie es ist.
Ich weiß, aber das passt in meinen Kopf nicht rein. Aber der ist ja auch, der ist
ich
ja
meine auch
nicht,
der ist ja auch nur ich klein. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es so ist, dass es sogar schwer ist, Framesets oder so zu bekommen mitten in der Saison, weil die dann bei Händlern verkauft sind und alle ja entsprechend unterwegs sind, weg bei vielen Brands. Bei manchen geht's noch.
Na gut, das ist aber
wahrscheinlich, wenn jetzt Canyon sagt, die haben ultra Bock und sehen da ein Riesenpotenzial, da sehe ich so eine Brand, wo das noch funktionieren kann. Bei allen anderen wird's wahrscheinlich schon eng. Also einfach aus der Erfahrung, was man gesehen hat aus den letzten Jahren und was man so mitbekommt aus der Szene, aber
was natürlich auch irgendwie schlüssig wäre, auch aus deutscher Sicht, was aber aus Fansicht natürlich auch echt langweilig wäre, ne? Weil da muss man, ich meine, brauchen wir glaube ich auch nicht drüber zu reden, was vermutlich das beste Rad, was produziert wurde, also auch, muss man auch echt sagen, dass Canyon da eine der ganz, ganz, ganz wenigen, vielleicht sogar die einzige Brand sind, wobei wahrscheinlich auch so kleinere Brands wie Quintana Roo dann doch auch ein bisschen was in der Entwicklung stecken. Die haben natürlich nicht die Kapazität, die Canyon hat. Aber Canyon hat natürlich, also das Speedmax, das ist halt einfach krass, wie viel Entwicklungsarbeit und wie viel Know-how da drin steckt. Also das ist halt einfach, muss man wirklich sagen, nicht ohne Grund auch das Rad, was halt die Streckenrekorde hat, was halt einfach wahnsinnig schnell ist. was halt einfach auch alle Top-Athleten fahren. Also da macht Canyon halt einfach einen sensationellen Job. Ich finde es halt mittlerweile aus Fansicht langweilig, dass halt alle Top-Athleten Canyon fahren. So, weißt du, das ist so, wo ich halt denke, irgendwie fände ich das cool, wenn da auch mal ein Deutscher wäre. Ich meine, jetzt, Fred wird jetzt sagen, hey, Moment, ich fahr Cube. So, das ist, Cube ist vielleicht sogar auch noch ein bisschen vergleichbar. Die haben jetzt auch nicht die Power, die Canyon hat, aber die stecken auch in die Entwicklung Know-how rein. Das machen andere Brands natürlich auch, aber dass halt Triathlon wirklich so da steht und dass die Brands sich sagen, wir versuchen jetzt hier ein richtig tolles Triathlonrad zu bauen. Das machen die großen Marken ja nicht, das macht Trek nicht, das macht Specialized nicht, das macht Bianchi nicht, das macht Pinarello nicht, weil die halt einfach sagen, nee, das Triathlon-Markt ist zu klein, das lohnt sich nicht und dann hast du halt kleinere Brands wie Quintana Roo, wie Canyon, also Canyon ist jetzt sorry, also ihr wisst, worauf ich hinaus will, ist natürlich auch das
jetzt Global
ja. Brand schlechthin, nein, das, aber die halt einfach sagen, nee, wir stecken wirklich Entwicklung da rein und das hat ja auch bei Canyon funktioniert, das ist schon wirklich cool. Ich finde es halt, wie gesagt, dass dann halt alle Canyon fahren, ist halt so, wo du so denkst, oh Mann, irgendwie, es wäre geil, wenn halt auch die anderen Brands sagen würden, nee, wir packen jetzt auch, stecken auch Entwicklungskosten in Triathlon, weil das natürlich auch für die Profisportler bedeuten würde, dass sie auch andere Brands hätten, die bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen und dann halt auch entsprechend in die Athleten zu investieren, ne? Also da würden dann ja auch die Athleten so ein klein bisschen von profitieren. Denn das muss man ja wirklich sagen, dass Canyon halt einfach das Speedmax, das ist schon krass. So wie durchdacht das ist und was da alles in Know-how reingeflossen ist, was da im Cockpit und wo du halt einfach auch diese, ja, Riesenkombination hast aus Wolfi, der halt einfach so ein Tüftler ist und der halt einfach richtig, richtig Bock darauf hat und dann hast du halt die Weltklasse-Athleten Frodo, Patrick, Laura, die dann halt einfach ihr Know-how mit einfließen lassen und wo dann halt einfach gesagt wird, gerade jetzt letztes Jahr, bei Laura, wie können wir irgendwie das Cockpit noch verbessern, dass das Rad dann halt auf so eine Strecke wie Nizza passt. Ich meine, welches Brand gönnt sich diesen Luxus? Das ist ja auch einfach krass.
Oder kann's, so. Ja.
Oder kann's, genau. Das ist, ja, ich glaube, wie gesagt, so große Brands könnten es wahrscheinlich auch, aber die sagen dann halt, nee, brauchen wir nicht oder haben wir dann doch nicht die Entwicklungsmöglichkeiten, was halt ein bisschen schade ist.
Da hast du absolut recht. Nils, wir quatschen schon wieder lange. Ich glaube, wir machen hier den Deckel drauf. Du musst ja, du hast heute so einen busy day.
Genau, diese Call in einer halben Stunde.
Diese. Schluss hier. Schluss für heute.
Du musst
Long Run, also Long Run ist morgen. Ja doch, die Leute machen ja schon bis zu 2 Stunden Long Run. Also passt, gute Long Run-Folge wieder. Dementsprechend würde ich sagen, Cut.
Und
nächste Woche geht's weiter.
Ja. Genau.
Happy Training für alle, die noch racen. Oder die sich schon für Nizza oder Hawaii oder sonst was
Na gut, Racen wären ja jetzt noch, also da kommen ja noch so viele Highlights.
Ja,
also
Kopenhagen, ja Thun und
Saison
so weiter.
Ist ja nicht, und auch die, keine Ahnung, auch die Halbdistanzen. Ich meine,
Zell am See, mal, ja stimmt.
Erkner, Duisburg.
Ja, oh ja, das kommt ja auch noch. Vergesst das, was ich gerade gesagt habe.
Sommer noch, die Saison ist nicht vorbei. Also Niki Boy, nur weil du jetzt nicht kannst, heißt es nicht,
ja,
dass ganz Triathlon Deutschland
ist Offseason, ich bin in der Offseason.
Nee, nein.
Doch, also ich bin jetzt in Offseason.
Ja, gut,
ich mache jetzt meine Offseason und dann ziehe ich durch.
Ja, aber solche Sachen wie, keine Ahnung, Matschfuß im Herbst Edition, bist du doch wieder dabei.
Ja klar, das ist dann ein Saisonauftakt.
Ich werde dich dann im November dran erinnern, wenn das die dunkle Jahreszeit kommt und du durchziehen musst.
Ja, dann mache ich halt ein verfrühtes Trainingslager auf den Kanaren.
Ah, sehr gut. Niki Boy, der Plan ist schon da. Der Plan ist schon
da. Siehst du?
Der reift im Kopf. Das tut Nick gut, dass er 2 Wochen Zwangspause hat, das tut ihm ganz gut. Jetzt kommen wieder irgendwelche fixen Ideen. Ich habe ja auch schon gesagt, ich glaube so mit der neuen Quali, das wäre richtig schwer für dich, nahezu unmöglich, sich für Hawaii zu qualifizieren. Niki Boy, mal so kurz bei den Eiern packen.
Für dich. Was ist denn jetzt eigentlich mit Hamburg Ironman? Den hast du ja immer noch nicht gemacht. Und das Home Race, das musst du schon immer machen jetzt.
Nee, nein.
Doch.
Das ist auch so früh.
Hey, ja. Lauf mal erst einen Marathon.
Nee, Ironman ist auch ein...
Dann bist du
Ironman
hyped. Ich hoffe, dass Ironman du dann 2,48 läufst und dann kriege ich dich.
Ironman ist nicht familienfreundlich. Das ist einfach wirklich so viel. Also da.
Ja, Mann, dreiviertel Jahr.
Nee, das ist gerade... Dafür ist auch das Alter jetzt vom Sohnemann. Das ist einfach zu cool, weil da jetzt gerade so viel... passiert, da kommt ja auch immer mehr, keine Ahnung, morgen auch wieder Fußballturnier von 9 bis 12, wo ich dann auch Bock habe zuzugucken. Ich bin wirklich kein Fußballfan, aber irgendwie, wenn dann der eigene Junior dann da auf dem Platz steht, dann bekommt das doch eine andere Marke.
Pöbelst du dann auch, wenn der gefoult wird und so, faul, ey!
Ach, ich bin der richtige Assi. Genau das, was du nicht, genau das, was du nicht sein willst. Das ist wirklich so. Das ist richtig, richtig schlimm.
Da kommt der Profisportler durch.
Oh, das ist schlimm. Und das nervt mich selber voll. Warte mal, das war, da haben auch die anderen Väter aber halt gelacht, weil die auch wissen, da war dann irgendwie so ein Spiel, wo sie, glaube ich, zurücklagen. Und das ist halt einfach auch eine geile Truppe. Das ist ja so cool, wenn du dann so die Achtjährigen siehst, die dann halt auch so richtig Bock haben. Also du hast ja immer so, die spielen ja, glaube ich, zu fünft, einer im Tor, vier Feldspieler. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, auf welchen Plätzen die spielen. Aber du hast dann ja auch, und die versuchen ja auch immer alle spielen zu lassen, dass nicht immer nur die Guten spielen. Und du hast ja immer so zwei, drei auf dem Feld, die richtig brennen. Also für die geht das gerade wirklich um olympisches Gold. Und dann hast du ja aber so zwei, die dann auch sich irgendwie die Blümchen auf dem Fußballfeld angucken, mitten im Spiel. Weißt du, wo du so als Sportler und ehemaliger Profisportler oder Coach dann denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber die machen das ja einfach nur aus Freude und das ist ja auch total cool. So einfach so diese Hans Kucks in die Luft, die hast du ja. Und dann hast du aber halt so andere Jungs, die halt einfach monstermäßig brennen und sich gegenseitig auch motivieren. Und da war dann auch irgendwie so ein Spiel, wo sie zurücklagen und die Väter sind dann ja auch zum Teil immer so voll begeistert dabei und dann haben die so richtig, hast du richtig gesehen, die wollen jetzt noch so, dann habe ich dann auch so, ich so, oh, jetzt müssen die Jungs, die müssen jetzt hier über den Kampf kommen, die müssen jetzt richtig, die müssen sich jetzt zusammenreißen und da haben die Väter mich dann auch so ein bisschen entsetzt angeguckt und ich so, ach so, nee, so war das natürlich nicht gemeint. Habe ich auch gedacht, oh, Görke, komm, oh, das ist ja herrlich. Also ich werde...
Genauso habe ich mir das vorgestellt.
Richtig, oh, schlimm, gut. Will ich aber gar nicht sagen. Aber pöbeln tue ich nicht, also ich pöbel nicht den Schiedsrichter.
Ja, aber so ein bisschen so, dieses, ne?
Ja, wenn einer
halt,
dann
du bist
so
halt ein bisschen zu viel drin.
Ja, aber das liegt ja nicht daran, dass ich jetzt da so ein Überpapa bin, sondern daran, dass ich halt einfach in diesem Job mit drin bin. Und das ist ja dann, ich kann dann ja nicht, dieses Coach-Gehen kannst du ja nicht ausschalten, nur weil das dann eine andere Sportart ist. Also das bin ich ja bei jeder Sportart. Da denke ich dann ja auch, wenn ich irgendwo zugucke, beim Tennis oder sonst irgendetwas, dann denke ich auch so, Mann, versuch doch mal irgendwie fokussiert zu bleiben oder was weiß ich. Ja.
So, jetzt, wir verkaufen wieder. Jetzt ist Ende hier. Wirklich, wirklich Schluss und ihr wisst jetzt alle, wie Nils am Fußball.